Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 253, heute mit Markus.
Einen schönen guten Abend.
Und Felix.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und meiner einer, ich bin Ingo, hallo. So, virtuelles, digitales Steine werfen. Weil
heute,
richtig,
genau. Ja,
das ist schließlich der erste Mal.
Wart ja so. Hoffentlich nicht draußen wegen Corona. Und habt das Internet voll gepostet oder keine Ahnung.
Ich glaube, du alleine kannst schon Steine werfen gehen, oder? Darfst halt dich nicht treffen.
Also ich habe ja
einen Steinewerferfreund.
Ich habe ja ziemlich viel Steine geworfen die letzte Zeit, aber nur immer in so einen Steinecontainer. So, also tatsächlich auf dem Hof irgendwo Steine eingesammelt und reingeschmissen in den Container oder von der Baustelle in diesen Container. Das zählt aber nicht, oder?
Wie viele Steine hast du da?
Viele.
Viele.
Zu
hast
viele.
Du die verkauft direkt an die virtuellen Steinewerfer?
Nee, hätte ich machen können. Mhm. Ja.
Das hätte es machen sollen.
Ja, stimmt.
Jetzt hast du immer noch deine Steine und
erste Mal sind abgeholt worden jetzt schon alle gestern.
Hm. Kam. Jetzt sind die bestimmt direkt auf eBay.
Die sind jetzt alle in Berlin und werden geworfen oder so. Gut.
Steht noch dein Name drauf?
Nee.
Musst du aufpassen. Mm-mm.
Definitiv nicht. Genau, wir haben hier viel rumgebastelt, so gebaut, aber so analog gebaut und deswegen habe ich
nicht
gar nicht
digital gebaut.
Deswegen habe ich gar nicht so viele digitale Themen, aber dafür habe ich ja euch dabei. Und wir fangen an mit Blast from the Past. Es ist uns auch auf allen Ebenen, glaube ich, entgegengeschwappt.
Na, hoffentlich. Wir haben ja wohl oft genug darüber geredet.
Das CryptoPad kann jetzt Farben und Farbenbunt-Dings teilen.
Mhm. Das mit Farben und Bunt, weil die Piratenpartei sich das so doll gewünscht hat.
Ja. So doll wie wir wahrscheinlich. Wir sind aber.
Ja, aber die haben irgendwie mehr Leverage, so wie es ausschaut.
Ja, die sind ein paar mehr Leute als wir wahrscheinlich. Wahrscheinlich haben die auch noch ein bisschen Geld oder sie hatten, irgendjemand hatte zu viel Zeit und hat das geschrieben. Und während wir ja schon weitergegangen sind, wir haben ja gesagt, CryptoPad ist irgendwie, ja, hat keine Farben, wir müssen uns was anderes suchen.
Ja, eigentlich
war
das.
Da irgendwie. Irgendjemand so persistent und hat es einfach gebaut. Ja, CryptoPad kann jetzt Farben. Wir haben es
ja
auch gerade.
Und zwar sogar auf der CryptoPad Piratenpartei. CryptoPad-Piratenpartei.de kannst du es sogar ausprobieren. Die haben quasi diesen super Beta-Patch, super Hotfix dort schon eingebaut. Ansonsten in der letzten Stable-Version ist noch nicht. Aber wenn du darauf gehst, dann hast du es schon. Dafür musst du aber erst das für jedes Pad explizit aktivieren. Also es ist nicht standardmäßig aktiviert, wegen wahrscheinlich Privacy oder so. Die haben auf jeden Fall einen Grund gehabt, warum sie es nicht standardmäßig haben. Und es ist ein experimentelles Feature, das heißt, es könnte wahrscheinlich auch explodieren und deinen Laptop zum Überhitzen bringen oder so.
Genau, und wir haben festgestellt, es kann auch nur irgendwie der das Anmachen, der das Pad sozusagen angemacht hat.
Der es erstellt hat,
genau.
Auch wenn du zusammen quasi ein Pad in so ein geteilt hast und alle dürfen eigentlich editieren, dann gibt es quasi noch eine übergeordnete Ebene, die bestimmen kann, ob es Farben gibt oder nicht.
Ja. Genau.
Und da kann man das dann ausprobieren oder ja. Wir nehmen quasi das Pad, was schon die ganze Zeit funktioniert hat.
Ja, also genau, wir sind ja jetzt auf Etherpad Lite gegangen dann, weil das hat Farben, hat halt nicht so viel Krypto, aber ich meine, die Daten, die wir da reinschreiben, werden
später auf den Blog getan.
Ja, liegen danach irgendwie im Internet, deswegen ist zumindest an der Stelle die Sicherheit oder die Privacy und Security ja nicht so wichtig bei uns jetzt. Von dem her, und wir haben uns jetzt schon so schön eingerichtet hier, weiß ich gar nicht, ob wir nochmal zurückgehen, aber wir haben es vor der Sendung mal schnell getestet, wie gesagt, es ist ein bisschen, man muss es extra einschalten, wir haben schon gedacht, geht nicht, kein Problem, aber wenn man es dann einschaltet und der Admin oder der das Pad erstellt hat sozusagen, der kann das einschalten, wird nochmal irgendwie extra darauf hingewiesen, kann es dann auch wieder ausschalten, funktioniert, was ein bisschen schade ist, man kann sich keine Farbe selber geben. Ja, ist jetzt,
oder wir haben nicht gefunden, wo das ist.
Oder wir haben es noch nicht gefunden, aber wahrscheinlich kann man sich einfach keine Farbe selber geben, man kriegt eine Vorgabe.
Da gab es schon so einen Farbenknopf, oder?
Echt?
Wenn du den Screenshot bei mir anschaust?
Ich habe ihn auch nicht gesehen. Also ich habe keinen gefunden. Ja. Vielleicht kannst du ja als Admin des Pads Farben.
Das kann natürlich sein. Da gucke ich mal ganz kurz nach.
Dass du jetzt nur das vergeben kannst. Also es ist ja endlich ein Feature, was also wenn man ein Privacy Security Pad haben will, dann ist CryptPad sicher eine oder das Ding, wo man hingehen will. Und wenn man da im Team dran arbeitet, waren Farben, Autorenfarben, dass man sieht, wer auch was geschrieben hat, wer wo da Anmerkungen gemacht hat, definitiv wichtig und ist schön, dass es jetzt da ist.
Ja. Also der Knopf macht nur Hide Auto Colors. Also der macht nicht, dass man es quasi einstellen kann.
Okay. Ja. Gut. Kommen wir zum Toten der Woche oder zu den ganz vielen Toten. Ich sehe schon.
So viele Tote.
Ja, ich sehe schon, da ist einiges.
Das wird kein schöner Tag heute.
Nein.
Was ist denn alles gestorben?
Womit fangen wir an?
Ja, mit dem ersten.
Oben, oder? Also, so es gibt so ein typischer, so. Ja, Google-Service, von dem ich vorher noch nie gehört habe, ist jetzt eingestampft worden.
Sehr schön. Ich habe von dem auch noch nie gehört. Was macht das?
Ja. Ein experimentelles Social Network.
Ach du Scheiße.
Was aber nicht Google Plus ist, weil die haben es ja schon früher, das haben sie ja schon früher gekillt.
Die haben doch ganz
Google
viele.
Google Shoelace.
Geht es da nur um Schuhe?
Es geht, glaube ich, darum, dass du dich mit anderen Leuten triffst.
Und sich über Schuhe auszutauschen?
Ich weiß es nicht genau. Ist, glaube ich, so, dass du quasi Leute nebenan findest, die die gleichen Interessen haben wie du und dann kannst du Group Activities machen oder so, quasi wie Pokémon Go, nur für alle Themen.
Hat keiner benutzt.
Ich kann es nicht genau sagen, ich kann es auch nicht genau ausprobieren, weil es war quasi nur in New York City quasi freigeschalten.
Aha.
Und
da jetzt die Leute nicht mehr rumlaufen wegen Corona, haben sie es eingestellt.
Ja, das war wahrscheinlich der Grund, ja.
Okay.
The app fell victim to the coronavirus pandemic.
Ah, ja,
sagen die.
Na dann. Ja, ist wahrscheinlich auch nicht traurig. Hat scheinbar keiner gebraucht. Oder nicht genügend Leute. Sonst würde es ja einen großen Aufschrei geben, aber ich meine, wenn Google irgendwas zumachen will, dann machen die es leider. Da kann der Aufschrei noch so groß sein.
Die sagen, Google sagt, Google will delete all data associated with the service after May 12, also quasi in 12 Tagen, was natürlich auch ein netter Move ist wieder. Zeitnah, Gott sei Dank, angekündigt, dass man jetzt noch genug Zeit hat, um sich da zu verabschieden.
Ja.
Genau.
Gut, aber ich meine, da wir nicht so viele Hörer aus New York City haben, wahrscheinlich hat es auch keiner gekannt. Kommen wir zum nächsten. Das ist Klicks. Habe ich tatsächlich auch noch nie benutzt.
Habe ich auch noch nie gehört.
Gut.
Was kann das?
Er war ein Browser aus Deutschland.
Das hört sich so ein bisschen an wie so ein Chat, so eine Chat-Webseite aus den 90ern. Weißt du, so Klicks, komm, du kommst auf Klicks, um ein bisschen zu chatten.
Ja, stimmt, das stimmt. Ja.
Oder wie Knuddels oder so. Was ist denn die Zeit lang?
Du.
Ist das noch Knuddels?
Keine Ahnung, ob es das alles noch gibt. Jedenfalls.
Knuddels. Das gibt es immer noch, das ist nice.
Na dann melde ich mal an.
Okay, jetzt bin ich
Klicks
hier.
War ein Privatsphären-Browser. Wie gesagt, ich habe ihn nicht benutzt. Was man eher kennt, ist Ghostery. Also der Klicks-Tochter gehört auch irgendwie Ghostery. Ghostery wird weitergeben und auch weiter funktionieren sozusagen. Bloß, ja, dieser Browser, der auch irgendwie zusammen mit Mozilla oder zumindest war auch Mozilla irgendwie dann Minderheitseigentümer, der hat es nicht geschafft, sich gegen Google durchzusetzen und wird eingestellt. Von dem her, auf der einen Seite schade, ja.
Mangelhaftes Marketing, oder? Also ich meine, wenn wir noch nichts davon gehört haben, ohne dass jetzt das ist schon irgendwie schräg.
Ja. Das stimmt, wir haben schon von ganz schön viel random Shit gehört.
Ja. Ja. Ja, nee, habe ich tatsächlich, hatte ich auch nie auf dem Radar. Also, ja, dann eher noch Vivaldi oder sowas von dem Opera-Gründer, was man vielleicht noch kennt. Und ansonsten, ja, konzentriert sich es leider ziemlich auf Chrome, Firefox und Chrome-Abkömmlinge, was ja auch der Edge zum Beispiel ist.
Mhm. Aber es gibt keine Firefox-Abkömmlinge so wirklich, oder?
Ja, nicht, also gibt's schon, aber irgendwie nicht so viele. Also es gibt ein paar Mobile-Browser und ein paar, gibt's nicht auch noch immer noch die Mozilla-Suite? Kann man nicht auch so ein, man kann sich doch auch immer noch so wie früher, wie dieses Netscape-Suite-Dings, so eine Mozilla-Suite holen, oder? Oder heißt sie jetzt anders?
Ich glaube, ich bin abgehangen, ich weiß nicht.
Ich weiß auch nicht genau.
Gibt's, glaube ich, noch. SeaMonkey, genau, SeaMonkey heißt das ja. Genau, die haben das ja beerbt, ja, wenn man das machen will.
Also ich bin mal gerade auf Knuddels gegangen. Die wichtigen Themen habe ich gemacht. Die Seite gibt es noch erstaunlicherweise und kannst da chatten. Und ich habe hier mal ein Screenshot vorbereitet. Warte, ich werde den mal hier OpenOL. Ich werde den mal verlinken dann später und dann können die Leute quasi sich überraschenderweise anschauen, was noch auf Knuddels geht.
Oder so, auch nicht geht.
Doch, doch, da geht einiges.
Da geht alles.
So, ich habe hier das, ich habe das Bild verlinkt.
Ja, sehr schön.
Genau, wunderbar. Haben wir das fertig.
Wunderbar, wunderbar. Okay. Ja, dann kommen wir zu komischen Browsern, zu anderen Sachen.
Für 300.
Es stirbt ja alles wegen Corona. Also dieses Google-Ding, ja, ist gibt wegen Corona. Grund, die, ja. Hier die Grund, der Grund war auch, ja, wegen Corona irgendwie nicht mehr genug Blafu.
Was, auch das waren doch alles nur Remote-Worker, oder?
Ja, der Markt ist nicht da oder bla, was
weiß ich. Der hat sich versteckt zu Hause oder was?
Der und Markt.
Jetzt könnt ihr nicht mit ihrem Browser mehr finden oder was?
Nee, also übermächtiges Google und ach, irgendwas mit Corona war auch dabei. Wegen Corona. Hier hinzu kommt, dass durch die Corona-Pandemie ein weitreichendes Innovationsprogramm in Europa auf absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist. Ja, also Corona wird vorgeschoben. Der nächste ist
ich
wirklich...
Ich hatte eher das Gefühl, gerade deswegen, aber gut.
Dass es noch wichtig wäre.
Nein, gerade wegen der Pandemie wird Innovation jetzt Vorschub geleistet.
Jetzt kommst du wieder, ey, mit deinen komischen...
Glaube ich nicht.
Ja,
Realismus skip, und so.
Weiter. Ey, aufhören. Weg.
Also, wäre schön, gucken wir mal, also ich meine, ja, wir gehen jetzt alle ins Homeoffice und klar, bestimmte Sachen, das, was man früher irgendwie, was früher irgendwie ein Jahr oder zwei gedauert hat, bis man es durchgesetzt hat, hat sich jetzt irgendwie alles innerhalb kurzer Zeit mal für selbstständig oder für selbstverständlich erklärt. Ja, dass plötzlich so viele Leute im Homeoffice arbeiten, war vorher wahrscheinlich nicht denkbar. Und sicher gibt es an bestimmten Punkten einen Technologieschub, aber an vielen anderen eben auch nicht. Und am Browser wird sich jetzt erstmal nichts tun. Und in der Corona-Pandemie haben wir auch irgendwie nicht, da kommen wir ja nachher noch zu, ist ja irgendwie Datenschutz. Wir müssen ja jetzt schnell machen. Komm, lass uns alle Zoom nehmen, weil Zoom ist geil, dass die mit dem Datenschutz irgendwie und anderen Sachen Probleme haben, scheint ja dann nicht mehr ins Gewicht zu fallen. Von dem her, muss mal aufpassen. Der nächste hat jetzt aber wirklich was mit Corona, Covid-19 zu tun. Steht zumindest in der Headline. Ich habe es leider nicht gelesen. John Conway ist gestorben.
Ja, John Conway. Game of Life, John Conway. Den haben wir wohl an Covid-19 verloren. Dann. Und das ist natürlich echt kacke.
Mhm. Also war Professor für Mathematik an der Princeton University und ist im Alter von 82 Jahren gestorben.
Ja, und worüber man ihn auf jeden Fall kennt, ist das Game of Life, was man, wenn man Programmieren übt, als Programmierübung recht schnell vorgeworfen bekommt. Es geht eben darum, dass man so eine Simulation baut, wie Leben reproduziert, also Individuen reproduzieren und dann unter bestimmten Umständen auch wieder sterben und so und dann die Simulation zu programmieren, darum geht es in der Übung, und die ist sehr bekannt. Das hat er geschrieben gehabt und ist, glaube ich, dann oder erfunden gehabt und ist darüber ziemlich unvergesslich geworden für viele. Und was, als ich die News gelesen habe, habe ich natürlich als erstes an Conway's Law gedacht, aber das ist ein anderer Conway gewesen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Was ist das?
Der Conway's Law ist nämlich der Melvin Edward Conway, ein US-amerikanischer Informatiker gewesen. Und der Conway's Law besagt, dass Strukturen von Systemen, die gebaut werden, die Strukturen der in der Kommunikation widerspiegeln der Organisation, in der sie gebaut werden. Wenn du also in einer Versicherungsagentur arbeitest und ein Softwaresystem bauen sollst, wirst du wahrscheinlich sehr ähnliche Strukturen in der Software dann implementiert wiederfinden, wie sie in der Organisation üblich sind. Also du hast dann die entweder nach Abteilungen benannte Domänenbereiche oder die Services heißen so wie die Leute, die im Unternehmen auch für verschiedene Sachen zuständig sind. Also nicht die Namen der Leute, sondern die Funktionen der Leute. Das ist Conway's Law. Mhm.
Interessant. Okay. Habe ich vorher noch nicht gehört. Aber gut. Genau.
Aber das ist nicht dieser Conway. Das war eigentlich der Punkt, den ich machen wollte. Es war ein anderer Conway, der das Conway Law aufgestellt hat. Dieser Conway hat das Game of Life erfunden gehabt.
Ja, genau. Gibt es auch einen längeren Artikel in der Wikipedia zu diesem was Spiel des Lebens oder wie?
Game Simulation of Life, des
ja.
Lebens?
Ja, vielleicht. Wie auch immer. Ja.
Das heißt einfach Game of Life.
Kommen wir zu den, oder von den traurigen Sachen zu welchen, die uns nicht ganz so traurig stimmen.
Mhm. Ja, wo man eher eine Freudenträne abdrücken kann.
Ja, oder wo man sagt, pff, ja, mein Gott, passiert, egal. Scheiß drauf. Weiter.
Scheiß drauf.
Weiter geht's. Ja. Die GVU, wie heißt die Gesellschaft für Urheberrechtsverfolgung oder so?
Genau.
Ja?
Urheberrechtsverfolgung heißt die, glaube ich, ja.
Verfolgung von Urheberrechtsverletzung. Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzung. Die ist weg. Also nee, sie ist nicht weg. Sie hat ein Insolvenzverfahren gestellt sozusagen. Kann auch natürlich sein, dass die nochmal wiederkommt dann als Untoter. Die haben so, wenn ihr Filme und Serien im Internet getauscht habt oder Kopien gemacht habt von Videokassetten, wer sich dann die Sachen noch erinnern kann, oder Musikkassetten oder Dinge, also wenn ihr böse Sachen getan habt, dann haben die euch verfolgt.
Genau, aber nicht privatpersönlich, sondern quasi immer über die Staatsanwaltschaft oder zusammen mit der Staatsanwaltschaft. Also keine privat, also quasi die haben dich nicht, keine Unterlassungserklärung oder sowas geschickt, sondern die sind quasi den Anbietern oder den Administratoren von irgendwelchen so Piraterieportalen und sowas hinterher.
Was definitiv positiv ist, dass sie das so gemacht haben, finde ich gut, aber trotzdem haben sie an anderen Stellen übers Ziel hinausgeschossen und irgendwelche fragwürdigen Methoden angewandt Anfang der 2000er und irgendwie auch selber illegale Kopien in Umlauf gebracht, um dann andere dran zu kriegen und so. Und das das ist nicht gut. Also
nee.
Nichts dagegen, wenn man sozusagen mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeitet und das über die Schiene macht, wobei man, wenn man natürlich noch irgendwelche Lobbyarbeit dann wiederum macht, das nicht gut ist. Und wenn man selber irgendwie File-Sharer wird, um andere dran zu kriegen, sind das auch keine netten Methoden.
Mhm, genau, also das war quasi, sie haben einen Honeypot angeblich aufgesetzt, quasi einen schnellen FTP-Server, der für die Scene-Groups verwendet werden soll, damit man die Leute ranbekommt, die Filme beim quasi initial hochladen. Das war so der Plan. Es hat aber, glaube ich, nie irgendwas rausgekommen. Und ob das so richtig ist, oder ob das irgendwie quasi rechtlich gesehen in Ordnung ist, ist auch nicht ganz klar. Mhm.
Gut, also da weinen wir jetzt nicht hinterher. Ist halt nee. So.
Ist gut. So genau.
Dann Untoter haben wir, nee, was haben wir noch?
Was ist da? Nee. Da ist eine leere Klammer.
Ja, dann müssen wir jetzt erstmal auf den Link klicken und rausfinden, was das ist. Ist es irgendwas Sinnvolles?
Nee. Ah, Automatik, ja.
Ach was, echt?
Okay, ja.
Ist auch tot. Also,
aber nicht die, nee, pass auf.
Ja, erzähl mir
das
mehr.
Sind nicht die WordPress Automatik.
Genau, ich wollte gerade sagen.
Ist einfach nur ein random IoT-Startup. Glücklicherweise.
Was zufällig auch Automatic heißt.
Ja, sie haben nur einen Themennamen.
Ja, schön.
Das ist quasi der Unterschied zu dem Automatic. Und warum ich es aufgegriffen habe, ist, weil sie, das ist quasi so ein IoT-Startup für dein Auto, damit du da irgendwie das an den ODB-Port ranstecken kannst und dann, weiß nicht, sammeln die deine Daten und machen irgendwas mehr oder minder Sinnvolles damit. Warum ich es aufgegriffen habe, ist, du hast jetzt quasi dieses Gerät gekauft und hast es an dein Auto angesteckt und ihre Aussage ist so, ja, wir haben jetzt quasi unser IoT-Startup beendet, beziehungsweise wir werden aufgelöst oder die Firma wird aufgelöst und du kannst dein Gerät wegwerfen.
Schön.
Ja, toll, oder? Und das ist quasi nur eine von den vielen Firmen, wo das quasi dann genauso laufen wird. Du hast dir quasi irgendwas gekauft und du hast nicht darauf geachtet, ob das jetzt Cloud oder lokal funktioniert, beziehungsweise dir war es dann irgendwie egal. Hm. Dann geht die Firma, löst die Firma sich auf, wird gekauft oder keine Ahnung was. Und dann hast du auf einmal Elektroschrott in deiner Wohnung. Mhm. Zombie-Dinge quasi, Zombie-Geräte mit echten Linux drauf und allem und jetzt leider Müll.
Ja, so wie mit dieser Tür, Klinken, Klingel.
Genau. Türklinke war das Gleiche und das wird jetzt noch öfter passieren und jetzt hier mit Corona, da hat man aber die ultimative Ausrede, um seine Startups aufzulösen.
Ja, hoffen wir mal, dass
das. Und das natürlich, also ich finde das irgendwie komplett absurd und deswegen achte ich für meine IoT-Sachen, genauso wie der Ingo ja auch schon 100-mal gesagt, darauf, dass die eben nicht dieses Cloud-Zeug machen, sondern No Cloud. No Cloud in meinem Homeoffice, in meinem Home Automation.
Ja, oder zumindest so wenig wie möglich. Also ich bin ja auch an ein, zwei Stellen leider zwangsweise davon abgekommen.
Hast du dich da deine Seele verkauft?
Meine Seele verkauft? Ich habe diese Spülmaschine, die...
Warum?
Ja, ich sag ja, weil es nicht... Weil
wir haben darüber geredet.
Ich habe keine andere gefunden sozusagen, die das...
Du hast keine andere Spülmaschine gefunden?
Ja, ich habe keine andere Spülmaschine, keine IT-Spülmaschine gefunden, die man remote einschalten könnte.
Hast du mal überlegt, ob du einfach so einen An- und Ausstecker dahinter machst oder so?
Ja, aber wie kannst du ihr sagen, sie soll auch loswaschen?
Anschaltautomatik.
Ja, gibt's halt nicht. Also hat mich nicht gefunden, ihr könnt mir aber auch gerne Vorschläge bringen. Also ich habe jetzt so eine, die hat halt eine Cloud-Anbindung und das ist doof, weil ich habe jetzt extra einen WLAN nur für die aufgemacht sozusagen. extra einen IoT-WLAN aufgemacht. Jetzt müssen wir noch tracen, was sie so tut und da habe ich meine Seele verkauft an der Stelle. Bei allen.
Ich hoffe, du fühlst dich da eine Runde schlecht.
Ja, schon beim Kaufen habe ich mich schlecht gefühlt.
Hoffentlich.
Bei allen anderen Sachen gebe ich dir aber total recht. Also überall, wo es geht, oder nein, eigentlich sollte man es überall machen.
Überall.
Ja, genau, eigentlich sollte man es überall machen. Genau, eigentlich, ja, Punkt. Überall. Ja,
und bei der Geschirrspülmaschine muss man sich halt fragen, warum gibt es nicht so viele Geräte, die quasi dieses Feature haben? Und die Antwort ist, man braucht es nicht.
Doch, man braucht es bestimmt. Das ist schon total praktisch.
Hast du es schon benutzt?
Nee. die Sache ist halt, es ist ein langfristiger Plan. Irgendwann will ich meinen eigenen Strom hier auf dem Dach produzieren sozusagen.
Okay. Und wie hilft dir da deine Geschirrspülmaschine?
Ja, und warmes Wasser. Und dann bist du nicht zu Hause und merkst aber, oder das Haus, also schon mein Smart Home, mein eigenes programmiertes Smart Home merkt dann, okay, ist jetzt Sonne da, jetzt könnte man die Spülmaschine laufen lassen, weil jetzt habe ich gerade alles und dann ist halt niemand da, um sie anzuschalten. Und dann willst du sowas halt schon machen.
Okay, das ist schon sehr langfristig gedacht.
Ja.
Vielleicht hättest du einfach dann quasi in dieser Langfristigkeit eine neue Geschirrspülmaschine zu dem Zeitpunkt kaufen sollen.
Ja, die alte ist aber jetzt kaputt gegangen und ich brauchte jetzt eine neue.
Das ist blöd.
Und du kaufst ja eine Spülmaschine schon für die nächsten 10 Jahre und nicht für die nächsten paar Wochen nur.
Erzähl mir, wie lange deine Geschirrspülmaschine hält, bitte.
Na, wir halten schon 10 Jahre. 5 bis 10 Jahre, natürlich.
Also halt uns auf dem Laufenden, sobald du quasi dieses Szenario implementiert hast, musst du da mal drüber reden.
Ja,
ausführlich.
Können wir drüber reden. Also sobald.
Also mindestens ein Messenger lang.
Ja, also langfristig sind hier einige Sachen angelegt. Das ist eher so dieses Kleingeldthema und Zeitthema, was einem fehlt. Hm. Genau. Also noch haben wir nichts auf dem Dach, was irgendwie Strom produziert oder Wasser, warmes Wasser. Aber wenn, dann habe ich zumindest schon mal die Spülmaschine dafür.
Das ist das Wichtigste in dem kompletten Konglomerat an Notwendigkeiten.
Ja, ja, genau. So ist das. Wunderbar. Wo waren wir? News.
Wir kommen zu News, genau.
News. Mhm. Wir haben vor ein paar Sendungen schon mal über diese Corona-App, dieses PEP geredet. Und genau, die waren ja irgendwie für so einen Corona-Sammeldienst-Ansatz, der zentral das alles auf dem Server speichert. Und wir und auch der CCC und andere Leute, die sich damit auskennen, sagten, wollen wir eigentlich nicht. Und irgendwie hat sich jetzt diese Meinung doch durchgesetzt. Zumindest hat die Bundesregierung plötzlich umgeschwenkt und hat gesagt, nee, okay, zentral ist scheinbar doch doof, wir wollen jetzt noch einen dezentralen Ansatz. Ja. Und seitdem hat sich aber nichts mehr getan. Jetzt ist die Telekom dabei und alle sind dabei.
Telekom und SAP wurden genannt und damit kommt das Ding nicht mehr in dieser Pandemie, oder?
Das war für die nächste Pandemie, haben wir es dann aber.
Ja. Genau, jetzt haben wir es echt gedacht. Jetzt haben wir es. Wir haben es geschafft. Eindeutig, es ist erledigt, das Projekt.
Also, ja, so. Meine Theorie ist es ja quasi, jetzt wo der BER fertig ist, brauchen wir ein neues Projekt, was so ein Langzeitthema ist.
Stimmt, ja, der BER ist fertig sozusagen und Tegel wird jetzt auch bald zugemacht direkt, weil fliegt ja Gott sei Dank keiner mehr. Und ja, dann genau, hat man ja jetzt wieder ein paar Milliarden übrig, die man irgendwo anders reinstecken kann. Warum nicht eine Corona-App? Oder eine andere Digitalisierungsdinge beim Staat? Das
zum Beispiel einen smarten Ofen besetzen davon.
Habe ich nicht, nee.
Ja, aber solltest du dir kaufen?
Ja, nee, ich habe leider schon einen Ofen letztes Jahr gekauft und die nächsten 5 bis 10 Jahre gibt es jetzt keinen neuen Ofen.
Aber was ist hier mit diesem Stromding und dann kannst du quasi kannst deinen Kuchen fertig backen,
korrekt,
wenn der gerade die Sonne scheint oder so.
Ja. Das ist ja nicht. Ja, könnte man tun, ja.
Ja, da muss ich, wenn du quasi jetzt den Amazon Smart Ofen gekauft hättest, dann das wäre nicht so gut gelaufen. Also ich habe hier quasi einen dicke Verlinkung. Das ist auch kein echter Ofen, das ist ein fucking Mikrowelle, ja. aber die nennt es Smart Oven. Ist wohl quasi mit Abstand der beschissensten Smart Devices, also Sachen, die man halt smart machen kann, ist das quasi dann auch schon von der Idee her und quasi von der Funktionsweise mit das Beschissenste, was du kaufen kannst.
Aber was ist denn daran smart? Also
Connected Kitchen Gadgets.
Ja,
connected
man. Aber was? Warum?
Das weiß ich nicht.
Ich meine, es muss ja irgendeinen Sinn haben.
Ich glaube, du kannst es anmachen.
Ja, Aber lädt es sich Rezepte aus dem Internet?
Also, nee.
So nach dem Motto, ich tue, weiß ich nicht, dein Spiegelei und Zucker und alles Mögliche dazu und es backt mir automatisch was, oder?
Ja, du kippst das alles oben rein und dann zack, kommt Kuchen raus. Ja.
Es hat Greifarme, die selbstständig in den Kühlschrank langen.
Zum Beispiel. Also ich meine, irgendwas muss ja irgendwie, es muss ja einen Grund geben, warum das smart ist. Also nur ist einen auszuschalten.
Ich glaube, du hast eine App, mit der du es dann ein- und ausschalten kannst.
Du könntest also morgens, mit Alexa, bevor du aus dem Haus gehst, schon die Pizza in den Ofen legen und die dann anmachen, wenn du auf der Arbeit losfährst, damit sie, wenn du zu Hause bist, fertig gebacken ist, nachdem sie den Tag über langsam aufgetaut war.
Okay.
Das ist ja nice.
Also muss es auch gleichzeitig noch ein Kühlschrank sein. Ein Kühlschrankofen. Dann
würde Okay, also hier. Plus, you can scan items to cook using the Amazon Alexa app on your phone and ask Alexa to fire it up. Or just tell it to roast a chicken from across the kitchen. Du kannst es ein- und ausmachen.
Genau, es muss ja noch irgendwie rein.
Nee. Das ist nee. Das könnte man zwar denken, aber.
Okay, Alexa, mach mal mir einen Chicken. Mach mal mir ein Hühnchen.
Warte,
okay, Dave.
Okay, Dave. Ja. Also ist genauso, wie man es sich vorstellt wahrscheinlich.
Ja, also ich habe ja einen Ofen tatsächlich auch gekauft, der auch eine Mikrowelle drin hat schon. Mhm. Soweit war ich dann schon, aber leider nicht eine, die man automatisch anmachen kann. Aber ja, bei manchen Sachen weiß ich nicht, was man damit tun soll. Wie gesagt, bei der Spülmaschine hatte ich schon so eine Idee, dass das sinnvoll sein könnte. Da
da wird es dann doch schwierig, einen Use Case zu finden.
Fehlt mir jetzt tatsächlich der Use Case dafür.
Ja, aber du kannst Alexa sagen, reheat the coffee, ja? Und dann fragt sie, what's the volume of the coffee?
Ja.
So, ja, keine Ahnung. Was ist denn der scheiß Kaffee heiß?
Genau.
Sehr praktisch.
Und wie ist die molare Masse von der Substanz, die du gerade reingetan
hast? Genau. Wie war die Röstung von dem Kaffee?
Ja. Ja, nee.
Sehr gut.
Hm. Okay.
Also das ist wohl auch, also, ja.
Ja, kann man machen. Bringt jetzt nicht so viel. Aber vielleicht sehen wir auch einfach nicht, vielleicht sehen wir nicht weit genug.
Ja. Also der Artikel ist wirklich, wirklich gut geschrieben. Hier zum Beispiel ein Teil ist, I asked Alexa for a recipe for a whole chicken and took it up on its offer to read me the recipe from Tasty. When it said, there are 55 ingredients, I wished I arranged a safe word.
Ja.
Alexa, stop.
Ich habe das auch schon mal probiert, mit so einem Echo-Dings zu kochen und das klappt irgendwie nicht. Nee. Also dann lieber mit einem Tablet daneben und selber lesen, was man macht, weil nee. Wenn du dir das buchstabiert sozusagen und nicht in der also das ist totaler Scheiß. Und auch diese
Sprachausgabe ist doof, aber Display ist ganz gut.
Ja, aber ja, also an der Stelle.
Das Display hat so dieser Thermomix Rezeptanweisungen, die funktionieren ganz gut.
Also was ganz cool ist, es gibt von Lidl, gibt es den so ein Thermomix-Fake-Ding. Das hat auch ein Tablet drin und ich habe, glaube ich, schon 100 Mal drüber geredet, aber es ist ein Android, was da hochfährt und du hast quasi darunter den Debug-Port und du kannst das System booten und beziehungsweise kannst da quasi das dazu bringen, dass es ein Standard-Android fährt und die App funktioniert trotzdem noch. Und das finde ich ganz cool. Und dann kannst du quasi, also ich habe da jetzt gerade so einen Browser drauf mit Home Assistant Anzeige und wenn wir das Ding halt für irgendwas Normales benutzen, also wofür es gedacht ist, dann kann man das immer noch einschalten. Und das finde ich cool. Das finde ich echt cool. Du kannst Musik abspielen oder so, weil es aus irgendeinem Grund es hat sogar ein Mikrofon drin aus irgendeinem Grund. Aber ich glaube, das war einfach nur, weil das ein Android-Vorgabe ist, dass es gebraucht wird.
Ah, das war die, genau, das war die Schlagzeile, dass da auf einmal ein Mikro drin war und nicht so richtig klar ist, warum eigentlich.
Ja, aber
sie haben es halt eingebaut, um es später vielleicht irgendwie nutzen zu können, aber sie haben noch gar keinen Nutzen dafür.
Ich glaube, einer der Hauptgründe ist, dass du von Android, wenn du ein Tablet baust, hast du halt bestimmte Vorgaben, was dieses Gerät können muss. Mhm. Und eine Vorgabe ist halt, muss ein Mikrofon haben. Und dann baust du halt ein Mikrofon rein.
Mhm.
Und sonst kriegst du eine Freigabe nicht hin.
Ja,
oder keine Ahnung, vielleicht
darfst du nicht sagen, dass es Android ist, oder darfst nicht sagen, dass es with Google Gedöns ist, ja.
Ja, wahrscheinlich. machen sie eigentlich auch gar nicht, deswegen weiß ich nicht genau. Aber wahrscheinlich war es auch einfach billiger, ja. Also du kaufst quasi dieses fertige Board, steckst es da rein, abgeschlossen. Anstatt, dass du dann noch irgendwelche Hardware-Sachen machst.
Mhm. Ja.
Ja, genau, aber das ist auf jeden Fall ganz cool. Wollte ich mal sagen.
Gut. Was nicht so cool ist, sind Antivirenprogramme. Also. Mhm. Zumindest, wenn sie kaputt sind. Und jede Software ist kaputt, also sind auch Antivirenprogramme kaputt. Würde ich jetzt mal sagen.
Ja. Ah, ja. Genau, das ist quasi eine andere News. Wir haben gar nicht so viele Security-News, deswegen ist es eine von zwei, die ich rausgesucht habe. Genau, und zwar gibt es wohl genau, Virenprogramme, die halt als Feature haben, diese Dateien dann zu löschen oder in Quarantäne zu schieben, wenn sie quasi merken, dass es so ein Virus ist. Jetzt haben amerikanische Wissenschaftler herausgefunden, dass diese ganzen Antivirenprogramme nicht darauf achten, dass die Datei, die sie vorher gescannt haben, wenn sie die umziehen, immer noch die gleiche Datei ist. Und das ist natürlich ein bisschen problematisch. Und quasi die Idee ist dann, du hast eine Datei, die quasi ein Virus ist. Dieser Virenscanner scannt die und der Scan ist abgeschlossen und eine andere Applikation löscht die Datei und ersetzt sie durch einen Symlink auf eine Datei, die sehr wichtig ist, zum Beispiel, weiß ich nicht, etc Shadow oder weiß nicht, irgendwas Wichtiges. Oder zum Beispiel Teile von dem Virenscanner selber. Ja, dann lässt du dies quasi per Symlink auf diese Virenscanner-Dateien zeigen. Und der Virenscanner sagt so, Mensch, voll gut, jetzt kann ich die Datei löschen. Und löscht halt seinen eigenen Krempel darunter, weil er nicht mehr darauf geachtet hat, dass die Datei immer noch die gleiche Datei ist.
Okay, aber dann musst du wohl bei echt schnell sein, oder? Das musst du doch.
Ja, klar. Aber Race Conditions sind immer so. Also das ist quasi, du versuchst quasi die Race zu gewinnen. Und das geht schon, klar. Muss halt einfach schnell genug sein. Oder du machst das komplette System langsamer oder so. Also da gibt's verschiedene Möglichkeiten, wie du so eine Race gewinnen kannst. Und so funktionieren, genau, so funktioniert quasi der Angriff. Und das ist natürlich ein bisschen blöd, weil 28 Antivirenprogramme sind schon relativ viele Virenprogramme. Und mir würden jetzt spontan gar nicht so viele einfallen. Also eher so 3 oder so. Das heißt, alle Antivirenprogramme haben ein aktuelles Problem. Außer einer oder so. Und ja, das ist quasi die News dazu. Das heißt, Virenprogramme deaktivieren oder so. Was macht man da jetzt? Man wartet auf den Patch von seinem Virenprogramm.
Ja, benutzt einfach keine Systeme, die Virenprogramme brauchen. Oder? Passt einfach auf,
seid einfach nicht doof. So.
Ja. Problem gelöst. Also
sehr einfach.
Ja, na komm, wann hast du das letzte Mal einen Virenscanner verwendet?
Kann mich nicht dran erinnern.
Ja, siehst du,
das
genau.
Heißt ja nicht, dass andere Leute das brauchen. Nicht brauchen.
Doch.
Also das ist ja immer das Thema.
Ja, aber dann sollen sie halt alle kein Windows mehr verwenden und kein Android mehr verwenden und dann brauchen sie es auch nicht. Meine Güte. Stellt euch nicht so an.
Meine Güte, so einfach.
Ist so einfach.
Aufhören, dumm zu sein und dann ist es fertig.
Genau.
Stop being stupid.
Gut, es gibt natürlich immer noch viele, auch ein paar Linux-Viren und ein paar macOS-Viren, aber ich weiß nicht, wie sich das...
macOS wird wohl irgendwie besser gerade.
Naja, die schotten
sich... Also mehr Viren.
Die besser. Schotten sich halt so ab auch, da ja, ich meine, es gibt immer wieder Sachen, das ist jetzt nicht wieder aus irgendeinem Sandkasten... aus irgendeinem Sandkasten, was bei macOS ausgebrochen. Irgendwas war da. Aber macOS ist halt schon ganz schön abgeschottet. Deswegen macht es ja auch keinen Spaß, das zu benutzen. Mehr. Hm. Ja. Früher war es mal so ein Unix und jetzt ist es irgendwie so ein verkräpeltes Dings da.
Android war ja auch mal ein Linux.
Ja, ist aber auch verkräpelt.
Yep. Eigentlich ist es nur noch ein JVM-Startmaschine.
Mit zufällig einem Linux-Kernel, einem verkappten Linux-Kernel.
Ja, ist ja egal, was da drunter ist eigentlich. Ja. Solange das diese Java-Dinger startet. Oder was auch immer da jetzt bei Android drunter ist. Immer noch Java? Ja, oder?
Klar.
Hat sich nichts geändert.
Ja. Was soll das sonst sein?
Ja, weiß ich nicht. Bei iOS haben sie ja auch schon 10-mal irgendwie das Zeug da drunter gewechselt. Genau. Na jo. Was haben wir noch? Noch eine traurige, nee, gute Security-News. Oder
wieder noch.
Bittemäßig gute Security-News, ich weiß nicht.
Passiert. Unter der Sache, ja, kam halt passieren irgendwie. Ist Windows schon passiert?
Ja. Genau, der Team Fortress 2 Source Code wurde geleakt und zusammen mit dem CSGO, also Counter-Strike Global Offensive Source Code. Der... Genau, geleakt heißt, dass da quasi nicht irgendwie eingebrochen wurde, sondern quasi das von anderen Quellen gekommen ist. In dem Fall kam es von bestimmten, von so einem Programm, so ein Valve Developer Program oder sowas, wo du dann quasi Zugriff auf den Source Code auch bekommst, wenn du quasi die höheren Kreise aufgestiegen bist und aus der Richtung kam es dann. Der Leak war vor 2 oder vom Jahr. Und jetzt ist quasi in die Öffentlichkeit geleakt worden. Den kann man, wenn man sich ein bisschen anstrengt, findet man den, glaube ich, gerade unter GitHub irgendwo. Oder wenn er schon wieder downgenommen wurde, dann unter einem anderen GitHub-Account.
Ja.
Ist, denke ich, ganz interessant, um quasi mal zu schauen, wie bestimmte Themen gelöst wurden, wie quasi deren Struktur aussieht. Darf man natürlich alles nicht für irgendwas anderes verwenden, weil das Copyright immer noch Valve gehört, deswegen ich weiß auch nicht genau, wie es mit dem Anschauen selber ist. Aber es besteht wohl die Möglichkeit, dass du den tatsächlich gebaut bekommst, also dass du quasi das komplette Spiel mit der Toolchain, die da rumliegt, zusammengebaut bekommst. Und das ist ja schon cool. Also es ist nicht irgendwie nur so ein Blob, sondern ist quasi das komplette Setup mit Visual Studio und so. Witzig. Aber natürlich auch ein bisschen traurig für Valve, aber kann ich immer alles haben.
Ja, aber ja, ist sicher doof, aber ich meine, da wird es jetzt nicht, oder meint ihr, da gibt es eine große Szene, die jetzt irgendwas mit diesem Source Code anfängt? Ich kann es mir kaum vorstellen.
Also es gibt wohl jetzt Anstrengungen, beziehungsweise quasi das Problem, dass man mit dem Source Code leichter Schwachstellen in dem Netzwerkprotokoll finden kann und die dann halt gegebenenfalls ausnutzen kann.
Ja, gut.
Und dadurch, dass du ja auch deinen eigenen Client erzeugen kannst, der dann an bestimmten Stellen vielleicht was Böses verschickt und dass du dann quasi Leute damit hacken kannst. So, das ist quasi
oder
Idee. Aber Valve sagt, nee, alles überhaupt kein Problem. Total cool.
Oder zumindest cheaten kannst wie ein Honk.
Ja, genau. Die Möglichkeit besteht dann halt an der Stelle. Okay. Ja, das ist quasi die zweite News gewesen. Jetzt seid ihr dran.
Jetzt sind wir dran. Ja.
Jetzt.
Ja. Ubuntu 20.04 ist da, ist eine LTS-Release und ich wollte es mir eigentlich angucken, aber ich bin nicht dazu gekommen. Ich habe eigentlich gedacht, komm, ich nehme mal eine von den vielen Servern, die hier irgendwie rumlaufen und installiere es mal, weil es nur in der virtuellen Maschine auszuprobieren ist irgendwie langweilig, da merkt man sowieso nichts.
Das stimmt, ja.
Aber ich bin leider nicht dazu gekommen. Ich weiß nicht, Markus, hast du es schon mal ausprobiert?
Nein, ich habe gelesen und mich eigentlich auch vorbereitet gehabt, ein Server-Upgrade zu machen, bin aber natürlich, okay, wie du auch, nicht dazu gekommen.
Furchtbar, oder?
Da war kurz so viel Zeit jetzt.
Ja,
wer nochmal, genau?
Diese anderen Leute, die immer sagen, dass denen langweilig ist, Mann.
Kann das genau nicht nachvollziehen, ja.
Ich hätte auch gerne diese Langeweile von den Leuten.
Ich auch.
Das wäre schon sehr nice.
Ja. Bitte. Also es hat mehr ZFS und es hat weniger Amazon, weil sie den Weblauncher rausgeschmissen haben.
Ja, das wurde auch Zeit, aber mehr ZFS juckt mich jetzt nicht. Kann man machen, muss man nicht. Ja, da es eine LTS-Release ist, ist es natürlich behutsam weiterentwickelt worden. Ja, welchen Kernel haben sie jetzt nochmal? Sie haben nicht den allerneuesten, ne? Sie haben auf den 5.4 gesetzt, weil der auch LTS ist, ne?
Ja,
wir sind
genau,
ja jetzt bei 5.6 schon. Sie haben sich entschieden, nicht den 5.5 zu nehmen, sondern den 5.4, weil der LTS, weil auch Linux gesagt hat oder die Kernel-Gemeinde gesagt hat, wir pflegen den Kernel ein bisschen länger. Sie haben dann ein paar Sachen gebackportet, wie dieses tolle VPN-Dings hier, dieses, wie heißt es?
Wireshark.
Fast, ja. Wireshark.
Nee, nicht Wireshark. WireGuard, sorry. Almost.
So close. Genau, WireGuard haben sie irgendwie gebackportet und ein paar andere Sachen bestimmt auch noch, aber im Endeffekt ist das genau die Version, die sie genommen haben. Dann ZFS hast du schon gesagt. Man kann upgraden, entweder von der letzten LTS wieder, also von 18.04, oder halt, wenn man den 19.10 hat, kann man hin updaten. Sie unterstützen jetzt irgendwie alle Raspberry Pis und haben auch Images, glaube ich, sogar dafür.
Auch für den ersten?
Nee, ab 2b.
Ah, das sind nicht alle dann.
Ach gut, aber fast alle. Also auch den 4, den neuesten 4er, der wird auch unterstützt. Kann man wo drauf tun, habe ich jetzt auch nicht probiert. Ja, ZFS.
Das ist interessant, weil das gab es zu der Zeitpunkt, als ich versucht habe, mit dem Raspberry Pi 4 einen Desktop zu bauen, waren diese Images noch nicht fertig. Ah, wieder zu früh dran gewesen. Das müsste ich nochmal ausprobieren, ob das damit dann benutzbar ist. Performanter wird sicher nicht, aber das Software-Repository könnte ein Stück weit desktop-freundlicher sein. Ich hatte damals zum Beispiel auch Probleme mit dem Thunderbird und Drucker zu bekommen und so, also Druckertreiber zu bekommen und so.
Okay. Mhm. Ja, ich benutze ein Raspberry tatsächlich nur, um ja hier im Haus Smart Home Sachen zu machen, und Desktop habe ich da nie probiert, deswegen hat mich das jetzt auch nicht gejuckt. Aber sie weisen halt offiziell darauf hin, dass das auch Raspberry Pi Support ist, und da müssten sie dann auch ein paar extra Treiber haben, weil die fehlen ja sonst im offiziellen Teil, ne? Da passt ja bei Raspberry die passen ja immer ganz schön viel am Kernel und so auch an, dass das alles funktioniert.
Weil es sonst halt gar nicht tut, ja. Das ist ein bisschen traurig auch noch mit dem Raspberry Pi.
Ja. Geht immer noch weiter mit NetPlan. Bei der Netzwerkkonfiguration, was ich ein bisschen doof finde, dass da auch Ubuntu seinen eigenen Weg geht und sozusagen noch niemand anders drauf aufgesprungen ist irgendwie. Das macht mir auf Servern immer ein bisschen Kopfschmerzen. Man kann natürlich auch auf die alte EDC Network Interfaces gehen wieder. Aber standardmäßig nehmen die erstmal NetPlan, und NetPlan kannst du dann entweder da eine Konfiguration machen, und da waren so viele Bugs in den letzten Versionen immer noch drin. Was konnte ich nicht machen? Irgendwas ging nicht. Ich musste, genau, du kannst die Netzwerkinterfaces irgendwie da drin zwar umnennen, aber das geht dann irgendwie, wenn du selber per DHCP Sachen ziehst oder die setzt oder, ach, irgendwas ging jedenfalls nicht, und das war ein echtes Gehässel. Und da musste ich jetzt erst die Netzwerkinterfaces dann in Systemd umnennen, um sie dann in NetPlan richtig benutzen zu können. Das ist ja ein bisschen anstrengend alles.
Hört sich doof an.
Python 2 haben sie sozusagen rausgeschmissen. Ja, du kannst es nur noch in, was ist denn, Multiverse, Universe. Na, irgendwo ist es noch drin, aber es ist halt nicht mehr First Class Citizen. Der Installer ist nicht mehr der Standard Debian Installer, aber das war letztes Mal auch schon so. Da ich die Server meistens mit Preseed installiere, muss ich da schon noch den Standard Debian Installer nehmen. Das muss ich dann mal ausprobieren, ob das jetzt mit 20.04 immer noch so funktioniert und man immer noch den Debian Installer nehmen kann. Ich gehe davon aus. Ansonsten, wenn man einen Server installiert, ist der neue Installer wohl netter. Aber wie gesagt, ich habe ihn jetzt noch nicht ausprobiert, weil Gründe, automatische Installation, Gründe, warum will man auch das irgendwie anders haben. Ja, ist sonst noch was Spannendes drin? Ja, bei HA ist jetzt CoreSync 3.0 mit dabei. Damit ist auch das Wire-Protokoll ein bisschen anders als vorher. Das soll wohl schneller sein. Das ist auch das, was bei Proxmox zum Beispiel
und beim neuen Debian schon drin ist. Bla bla bla. Noch irgendwas Spannendes. Ich gehe hier gerade mal so die Liste durch. Wir haben schon einen OpenStack. Die neueste OpenStack-Version, die noch gar nicht sozusagen released ist, haben sie schon eingebaut. Und das neueste Ceph ist auch drin, Ceph Octopus, was mich jetzt auch bei dem einen Server davon abgehalten hat, schon zu aktualisieren, weil dann muss ich mich erst noch kurz damit beschäftigen, wie ich auf das neue Ceph komme. Weil ich das auch die letzten Tage nicht geschafft habe. Ist natürlich auch schon eine Weile wieder draußen, aber ja, so wegen Corona haben sich ein paar
Jetzt kommst du auch mit den
Ausreden oder was? Ja, es hat sich ein bisschen, die Aufgaben haben sich verschoben, es waren andere Sachen, waren plötzlich wichtiger. Da konnte ich meinen Ceph-Cluster noch nicht. Ja, wir haben ja für die komplette Mannschaft von 3000 Leute so ein Chat-Client ausgerollt.
Ach so.
Und das hatte irgendwie, ja, andere Sachen waren dementsprechend wichtiger als mein Ceph-Cluster.
Dein privatpersönliches Ceph-Cluster.
Ja, ich habe auch ein privatpersönliches noch, aber nee, ich meinte schon den
dein arbeitstechnisches Ceph-Cluster.
Ja, genau. Und da habe ich den da tatsächlich noch nicht geupdatet. Passiert. Ja, das glaube ich so kurz der Wrap-up. Desktop. Ja, kann man benutzen. ist irgendwie nicht mein Bereich, ist ja ein Benutzerstandard.
Zu Desktop ist interessant, dass halt alle, die da dranhängen, mitgezogen sind natürlich jetzt. Ne? Das ist Kubuntu, das ist Xubuntu, Ubuntu,
Mate,
Xubuntu, Mate, der Budgie. Ja.
Dings.
Und das Keilen, was die UKUI-Oberfläche mitbringt. Also da gibt es schon sehr viele Abwandlungen.
Ja. Ja, also wenn, dann würde ich ja eher nur Kubuntu verwenden. Weil das GNOME brauche ich nicht.
Das stimmt, aber der XFCE oder das LXD oder LXQT sind für schlankere Rechner oder betagtere Rechner natürlich attraktiv.
Apropos LXQT kam auch in einer neuen Version raus. LXQT, wo habe ich es? Irgendwo habe ich es gesehen. Dass die auch wieder eine neue Version rausgebracht haben. Ich habe es aber tatsächlich auch schon wieder eine Weile nicht mehr verwendet. Ich hatte ja früher LXDE verwendet. LXQT 015 ist draußen. Aber ich habe gerade, also wenn ich, doch, nee, ich habe so einen alten Netbook-PC noch irgendwo rumliegen, den die Kinder immer verwenden. Weil meine Kinder kennen ja auch kein Windows, die kennen auch nur Linux. Da könnte ich mal LXQT drauf tun. Da läuft noch ein Mint gerade drauf. Vielleicht tue ich da mal, den muss ich sowieso mal platt machen sozusagen. Der ist kaputt gespielt, das System ist kaputt gespielt. Könnte man mal neu machen und mit LXQT anfangen. Das wäre vielleicht mal auch mal so ein Projekt, wenn man mal Zeit hätte, ne? Dann könnte man so Dinge tun. Ja, also LXQT 015, ist da irgendwas Spannendes passiert? Weißt du auch nicht, oder?
Ich habe nur überflogen, ich weiß auch nicht.
Finde ich jetzt auch gerade. LXQT Panel ist überarbeitet, Archive war auch besser, neuer, besser, schöner, weiter. Dings, bla. können wir ja mal mit hier verlinken, kann man sich angucken. Also wenn man eine Oberfläche sucht für schmalbrüstigere PCs, genau, dann XFCE angucken oder eben LXQT angucken. Definitiv was man sich anschauen kann. Ja, sonst noch irgendwas Spannendes im Ubuntu Release?
In dem, ne, keine Ahnung.
Haben wir, glaube ich, alles Wichtige besprochen. Ja, Samba 4.11 ist dabei, also jetzt kein SMB 1 mehr. Wenn, dann muss man das per Hand extra aktivieren, wenn man es dann haben will. Das vielleicht noch als Hinweis, wer komische Clients hat, die nicht anders können oder so, soll es ja geben. weiß ich nicht, war nicht Sonos oder so, oder haben die jetzt mittlerweile geupdatet? Naja, da gab es so ein paar Experten, wo es irgendwie nicht anders ging. Dann müsste man das eventuell nochmal machen auf seinem Rechner. Ansonsten, ja, bei Desktop GNOME 3.36 ist dabei. Neueres Pulse Audio. Ja.
Bestimmt, super.
Gut, kommen wir mal wieder zu
passend dazu, stopp.
Ja, passend dazu. Stopp. Oh, passend dazu, ich bin gespannt.
Ja. NixOS 20.03 ist released worden am 20.04. Also ist quasi auch ganz frisch released worden. Dort auch wieder quasi alle Sachen, der neue Stable Release ist draußen. Das heißt, dass jetzt alle Pakete auf die neuesten kurzen Versionen geupdatet sind mit dem super frischesten Kernel und keine Ahnung. Alles, was halt irgendwie dazugehört, bestimmt die gleichen Sachen da, was auch bei Ubuntu passiert ist. Und alle Options, die gegebenenfalls deprecated wurden, haben jetzt tolle Warnings, dass die deprecated sind und dann kann man die in aller Ruhe fixen und sein System wieder frisch zusammenstecken lassen. Muss ja auch mal sagen hier, nichts so, es passiert ja auch was.
Mhm. Manjaro 20 ist auch rausgekommen. Auch gerade erst, kann man sich auch runterladen. Wir könnten das jetzt noch weiter.
Arch Linux oder was?
Ja, genau, ist auf Arch Linux basiert.
Aber das benutzt ja niemand.
Ich hatte kurz überlegt, ob ich hatte ja Arch Linux sehr lange, ob ich auf Manjaro wechsle, aber damals waren sie noch nicht so KDE oder hatten auch eine gute KDE-Distro. Mittlerweile gibt es auch Manjaro KDE. Jetzt wäre das vielleicht eine Option gewesen. Damals waren die wirklich so, so GNOME
fixiert. Warum braucht man eine spezielle Distro?
Nee, braucht man nicht, aber es war halt, oder was meinst du jetzt, eine spezielle Distro von Arch Linux?
Nee, eine spezielle Distro von KDE und GNOME.
Ja, ne,
also ich meine, ich bin ja auch ein bisschen verwöhnt.
Ja, wenn eine Distribution sagt, wir konzentrieren uns auf das eine und das machen wir gut, aber das ist nicht das eine, was ich will, sondern ich will was anderes, dann suche ich mir halt eine andere.
Ach so, echt?
Ganz klar. Wieso, wenn jetzt...
Ganz klar.
Ja, ganz klar, ganz klar, ganz glasklar.
Ja, wenn die nicht sagen, wir unterstützen das gut, dann wird da nichts gemacht. Kann man es auch direkt lassen.
Naja, ja, also warum, ich meine, ich... Ja, wenn ich eine Audiodistribution haben will, dann suche ich mir halt eine Audiodistribution und nehme nicht eine für, weiß ich nicht, Handwerker oder so. Also es ist irgendwie schon irgendwie klar.
Hm. Aber die Frage ist halt, was macht so eine Distro aus, dass die für Handwerker ist?
Jetzt weiß ich nicht.
Die Softwarepaketierung, also wenn das eben nicht die großen sind, wo es sowieso alles gibt und ich kann mir
ja,
schon vorstellen,
alle,
dass
alle
du
sind
da,
ja nur irgendwie Forks von den drei großen.
Ja, und wenn du dann eben besonderes Augenmerk auf die Klientel legst, kannst du ja schon was schicker machen für die.
So wie Hannah Montana Linux quasi, ja, den Hintergrund mal schön pink machen.
Genau.
Den Skinpack pink, alles pink und dann schon fertig.
Ja. Das war sogar eine KDE-Distribution, glaube ich, ne? War nicht Hannah Montana Linux KDE? Ich glaube. KDE 3 oder sowas damals.
Kann schon gut möglich sein.
Ne? Ah ja, das war noch die guten alten Zeiten sozusagen. Ja. Schön. Gut, noch irgendwelche neuen Distros draußen. CentOS 7.8 ist draußen.
Ist jetzt gut mit Distros.
Wollte nicht, irgendein Hörer hatte doch gesagt, wir sollen mal...
Ja, er meinte das, glaube ich, anders.
Ach so, okay.
Die Anregung war, wir sollten über Distros, die wir gerne nutzen und warum wir das tun, sprechen. Nicht hier random raushauen, was ist jetzt gerade.
Übrigens, es ist Anfang des Jahres. Folgende Distros haben plus eins.
Okay.
Ich habe ja ich habe über eine geredet, die mich tatsächlich interessiert.
Ja.
Was ihr macht, das interessiert mich ja nicht.
Habe auch, nee. Na doch, Ubuntu.
Manjaro, CentOS, erzähl mir mehr.
Also tatsächlich benutze ich CentOS gerade, ich benutze Ubuntu auf dem Desktop, ich benutze CentOS auf dem Desktop.
Wie viele Desktops hast du?
Ja, ab und zu. Und auf dem Server benutze ich die alle erst recht. Na gut, also Desktop in Anführungsstrichen, es ist halt der Rechner, der bei mir im Keller steht, der NAS-Ersatz und natürlich auch einen Bildschirm und eine Tastatur hat. Also man könnte sich dran setzen und ihn als Desktop verwenden. Ich mache es sehr selten, nur muss ich ganz ehrlich
hoffentlich
zugestehen. Und CentOS ist ja, auf den ganzen Servern auf Arbeit, von dem her passiert es, dass man das auch verwenden muss.
Aber da kriegt ihr ja nicht die neuesten Versionen, deswegen lohnt sich ja gar nicht drüber zu reden.
Das stimmt auch wieder.
Das stimmt.
Aber 7.8 ist ja nicht die neueste von dem her. Gut. Ja, und das andere Thema haben wir realisiert. Ja, da müssen wir uns mal darauf vorbereiten. Dann können wir tatsächlich über Distros reden, die uns...
Ja. Dann sucht jeder seine Lieblings-Release-Note raus von der Distro und
dann wird abgenördet. Genau. So in der Art. Müssen wir mal gucken. Gut.
Perfekt.
Wo sind wir stehen geblieben?
Wir kommen jetzt zu dem Spice, dass gewisse Geräte, von denen man es immer vermutet hat, tatsächlich mehr spionieren, als sie das sollten. Und zwar geht es um die Xiaomi Android-Telefone, die ja hoch gelobt sind für ihr Preis-Leistungs-Verhältnis, genau.
Also sind nur billig einfach.
Du kriegst. Nee,
die sind auch qualitativ schon relativ gut. Also da kann man jetzt mal nichts.
Ordentlich sagen. Was für dein Geld so erstmal so, wenn du dir die Specs anschaust und so, dafür kauft man wahrscheinlich lieber öfter ein neues Telefon, aber das ist eine andere Geschichte.
Genau, wer billig kauft, kauft zweimal oder bezahlt mit seinen Daten. Und hier ist es.
Du hast halt immer was Neues. So, und was aber jetzt die Schlagzeile ist, um da erstmal zu dem Punkt zu kommen, ist, dass Forscher Xiaomi jetzt vorwerfen, dass die Browser, die auf den Systemen installiert sind, auch dann Browsing-Informationen sammeln, wenn man im Inkognito-Modus ist, ja. Was ja eigentlich diesem Inkognito-Modus zuwiderläuft.
Nicht gut.
Es gibt ein Update dazu, was tatsächlich eine Reaktion von Xiaomi schon beinhaltet. Das ist neu. Das habe ich nicht gesehen, als ich die News gepostet habe.
Ah, so new.
So new, genau. Das Update kenne ich noch nicht. Also dieser Vorwurf ist ganz einfach, dass die festgestellt haben beim Network-Traffic-Scannen und dann auch in den System-Configs da was gefunden haben anscheinend, dass eben diese Datenübermittlung oder diesen Datensammlung und Datenübermittlung auch im Inkognito-Modus stattfindet. Das ist natürlich nicht nett.
Nicht nett.
Nicht nett, genau.
Und Xiaomi sagt?
Xiaomi strongly denied all allegations that they were violating user privacy. Okay.
Na gut, wenn die das sagen, dass sie es nicht machen, dann ist ja auch
noch. Nee, dann ist, genau, dann waren die Forscher, lagen die Forscher wahrscheinlich falsch.
Haben sie wahrscheinlich falsch geforscht, hätten sie mal in eine andere Richtung forschen sollen.
Mhm. Ja.
Zum Beispiel in der Richtung, dass Xiaomi was Gutes macht, nicht was Schlechtes.
Das heißt, sie nehmen das nicht an, sie erkennen es nicht an und werden es auch nicht ändern. Bedeutet, benutzt definitiv keine Xiaomi-Geräte mit Xiaomi-Webbrowser.
Also sie sagen hier, Xiaomi was very disappointed to read the recent article from Forbes. We feel that they have misunderstood what we communicated regarding our data privacy principles and policy.
Aha. Also hättet ihr mal gelesen, was wir in unsere Datenschutzerklärung reinschreiben, da steht das ganz klar drin, dass wir den Scheiß machen. Ihr seid selber schuld.
Deswegen ist okay.
Ja, okay. Ja. Kann man so natürlich auch sehen, ja.
Ja, also Xiaomi scheint sich damit rauszureden und sie haben in dem Statement Code-Snippets als Screenshots dabei gepackt, dass sie diese Daten, die sie da sammeln, zusammen mit einer random UUID nur in Verbindung bringen.
Ach so, und nee, dann kann man natürlich nicht mehr herausfinden, wer das war.
Genau, die Forscher haben eben genau darauf geantwortet und gesagt, ja, so eine random UUID schützt überhaupt nicht davor, dass man diese UUID auch wieder einem Individuum zuordnen kann.
Ja.
Und außerdem scheint diese UUID über mehrere Inkognito-Modus-Sessions hinweg gleich zu bleiben. Das ist dann, ja, du hast einfach eine zweite ID. Sie können erkennen, wann du im Inkognito-Modus bist.
Hm. Toll.
Ja.
Wenn zufälligerweise von der gleichen IP-Adresse dann eine andere UUID kommt, zu einem Zeitpunkt, wo man es erwarten könnte. Nee, unmöglich.
Ja, also gut heißen muss man ja schon mal, dass Xiaomi reagiert hat. Also sie versuchen es nicht totzuschweigen. Mal gucken, ob da denn jetzt vielleicht doch noch irgendein Lenken daraus erfolgt und ob wir es mitbekommen. Gefreut hat mich aber auf jeden Fall, dass diese Artikel waren Grund dafür, dass ich mal wieder auf dem XDA Developer Forum gelandet bin, was es immer noch gibt.
Ja.
Seit den
krass, ja.
Ersten Android-Phone-Zeiten, wie im G1, wo es dann irgendwann die Firmwares auf XDA Developer gab, die und auch lange Zeit dann noch Firmwares dafür gab, obwohl es offiziell überhaupt nicht mehr unterstützt wurde. Alles, was ich an Routing-Zeug mit den Android-Telefonen gemacht habe, hatte ich im XDA Developer Forum zusammengesucht. Das ist cool, dass es immer noch gibt. Mhm. Bisschen Nostalgie kommt da gerade raus.
Schön.
Ja, ja.
Ja, manche Sachen überleben auch die Zeit.
Unglaublich.
Das stimmt, ja.
Unglaublich. Ja, gut. Soviel zu Inkognito-Modus. Kommen wir zu News über die Froscon. Und zwar wird diese leider dieses Jahr nicht stattfinden.
Also doch, aber
nicht
anders.
Im gewohnten Made zumindest. Sie machen eine Online-Konferenz draus, so wie viele andere Konferenzen auch, weil sie nicht davon ausgehen, dass es bis Sommer soweit ist, dass wir wieder uns alle zusammen in der Hochschule in St. Augustin treffen können. Und sie haben Call for Papers aufgemacht und hoffen, dass es viele Einreichungen gibt, damit sie die Slots, die sie jetzt virtuell haben, haben werden, haben wollen, dass man die dann auch gefüllt bekommt. Topical Focuses sind Operating Systems, Software Development, Administration, IT Security, Legal Aspects, Desktop Education und GIS-Daten.
Mhm. GIS, ja.
Okay.
Kann man mitmachen. Also wie läuft das jetzt ab? Ich sag, ich will über was reden und reiche es ein und dann
schickst du so einen Zoom-Link und dann geht's los.
Genau, der Complete Call for Papers. Und es gibt übrigens noch Focus Areas für 2020. Antivirus-Software.
Oh, ja.
Balanced by the Market. Videoconferencing. Zoom on the Big Blue Button in Teams.
Mhm. Mhm. Big Blue Button.
Okay. Working together in spite of Corona. Privacy versus Pandemic Response. Clouds on the Horizon. Und Infrastruktur as Scalability Issue.
Aha. We need more bandwidth.
Ja. Need more bandwidth.
Auf jeden Fall.
Require more Vespin Gas.
Genau, und man reicht über das CFP-Froscon.org, über die Webseite ein.
Wie immer.
Das ist so ein Standard-Call-for-Paper, wo man halt ein Abstract reinschreibt und sie wählen dann aus und dann gibt es wahrscheinlich dann Detailinfo dazu, wie die Durchführung laufen soll, wann man in welchem Videostream zu sein hat.
Ist auf jeden Fall spannend, ja. Mal gucken, wird garantiert nicht ganz so angenommen wie die Offline-Froscon sozusagen, weil es ist einfach immer schön, auch sich mal persönlich zu sehen.
Deswegen geht man auch auf diese ganzen
Genau,
Dinge.
Deswegen geht man eigentlich auf diese Events. Und ich meine, Social Event ist ja auch bei der Froscon immer ganz groß und Bier und Leute treffen und quatschen.
Du trinkst Alkohol auf einer Konferenz? Was ist los?
Nie, würde ich nie tun. Aber deswegen geht man eigentlich dahin. Vorträge gucken ist natürlich auch ein großes Thema, aber nicht das Einzige.
Eigentlich nicht.
Eigentlich ist kein großes Thema. Nee, eigentlich geht mir wegen Spaß dahin. Und der fehlt dann halt ein bisschen. Das ist schon was anderes, wenn man das alleine vorm Rechner sich seinen Chunk reinkippt oder so. Das ist so ein bisschen traurig dann. Mal gucken, ob das fliegt. Ja, es ist ja jetzt nicht die einzige Konferenz, die in die Online-Welt verlegt wird. Ich habe auch gesehen, die KubeCon und die CloudNativeCon, die eigentlich verschoben wurde auf August. In Amsterdam wird jetzt auch online stattfinden. Also so richtig auf Konferenzen werden wir wahrscheinlich erst nächstes Jahr wieder gehen, wenn überhaupt noch so große
Stadt. Ja, vielleicht sogar erst übernächstes Jahr. Ne?
Ja, das gucken wir mal. Ja, ich tue mich da noch schwer, aber ich werde demnächst auch mal auf irgendeine von diesen Online-Konferenzen gehen und dann können wir ja nochmal drüber reden, spätestens wenn die Froscon dann ran ist, können wir das ja mal angucken, wie das so wird. Ob es fliegt oder ob das einfach, ob man es sein lässt, weil man dann sagt, nee, dann kann man es auch sein lassen, weil das
der Aufwand, Aufwand-Nutzen-Verhältnis steht so wie, steht irgendwie nicht in Relation. Weil du musst ja trotzdem ein Programm zusammenstellen und die Leute müssen dann Zeit haben und das alles machen und vorbereiten und
ja. Was super ist, also ich habe jetzt an ein, zwei Events schon teilgenommen, ist so und der was super und der Unterschied zu einfach aufgezeichnete Talks auf YouTube gucken, ist, dass die Speaker sich dann oft Zeit nehmen und sagen, ich bin jetzt noch die nächste Stunde hier im Chat für Diskussionen da. Mhm. Und da gab es schon wirklich intensive Diskussionen und ich hatte das Gefühl, dass dieser Austausch schon fast intensiver war als vor Ort, weil vor Ort direkt nach dem Talk kriegen halt zwei Leute den Speaker oder so und dann muss der Raum geräumt worden, dann verläuft sich wieder alles. Wenn du Glück hast, triffst du den Speaker dann, wenn es dich interessiert, später nochmal und kannst mit ihm über Sachen diskutieren, sei es auf dem Social Event oder sei es random irgendwo auf der Konferenz. Oder du musst ihm echt hinterherrennen und sich an seine Fersen heften. Und so hast du eine Stunde, wo eine Diskussion stattfindet, wo auch viel mehr Leute der Diskussion folgen können, weil der großen Diskussion, so im Plenum, die hast du ja meistens nach dem Talk, wenn es gut geplant ist und das Timing passt, 10 Minuten hinterher, wo noch eine Fragestunde ist. Und da trauen sich auch nicht alle Leute zu fragen. In so einem Chat kommen tendenziell viel vorbehaltsloser die Fragen raus tatsächlich. Das war ein positiver Effekt, den ich beobachten konnte. Aber klar, die ganzen negativen Sachen, die du eben gesagt hast, die kommen voll zum Tragen, dass man das Socializing einfach nicht hat. Und aber ein anderer Nebeneffekt ist auch, dass dadurch, dass es eine Online-Konferenz ist, die Talks einfach alle aufgezeichnet sind und das mit der Veröffentlichung dann einfacher wird. Also man braucht natürlich immer noch Nachbearbeitung und das muss immer noch irgendwann mal jemand machen. Aber das raushauen und dann im Netz zur Verfügung stellen und damit den Wissenspool, der da verfügbar ist, noch zu erweitern, das ist mal noch einfacher, wenn das ganze Setup schon da war. Du brauchst kein Kamerateam in jedem Vortragssaal.
Hm. Ja gut, das stimmt. Gucken wir, wie sich das entwickelt.
Genau, dann einen habe ich noch und zwar wird es eine 12-Megapixel-Kamera für den Raspberry Pi geben.
Wow, das ist ja fast Standard-Smartphone-Megapixel-Kamera.
Und dann klebe ich den Raspberry Pi mit der Kamera an eine Drohne, oder?
Ja, das könntest du tun. Das Coole daran ist, dass sie als Objektiv, dass sie einen richtigen Objektivsockel da dran haben und für diesen Objektivsockel einen Standard Größe gewählt haben und du kannst dann jetzt diese CS-Mounts, CS-Mount heißt der Sockel und das sind die Objektive, die auch an vielen Überwachungskameras und allen möglichen kommerziell genutzten oder weit verbreiteten Kamerasystemen dran sind. Mhm. Und das ist eben diese Adaptierbarkeit der Objektive, lässt diese Kamera dann sicherlich nochmal in ihrem Nutzen nach vorne schnellen. Soll $50 kosten, was auch völlig okay ist für so ein Kameramodul, was mehr kann als das alte. Das alte, ich weiß gar nicht, wie teuer das alte war. Das alte sollte, glaube ich, auch zwischen 20 und 30 schon kosten. Von daher $50 finde ich hier einen fairen Preis. Okay.
Ja, muss man sich mal angucken. $50. Sony-Sensor.
Mhm. Genau.
Ja.
Ah, den letzten Satz hatte ich bis gerade nicht gelesen. Sowohl Kameramodul als auch Objektive waren wenige Stunden nach Ankündigung in vielen Online-Shops ausverkauft.
Okay, der Bedarf ist also da. Oder es ist nur irgendwas Neues und man kauft es auf jeden Fall. Schauen wir mal. Ich meine, das ist auch wieder so ein Corona-Ding. Wahrscheinlich kommt man ja auch nicht schnell mit der Produktion hinterher. Das, ja, kann auch dauern. Gut, kommen wir jetzt zu interessanten Sachen, traurigen Sachen, wieder zu den ganz traurigen, zu den Rumheuler-Sachen. Ich habe einiges hoch. Wo knackt es hier? Knackt es bei mir? Knackt es bei euch?
Sorry, ich war's.
Okay.
Mein.
Dein Headset. Mhm. Genau, ich habe rumzuheulen. Zwei Sachen. Ich habe so eine 0700-Nummer. Sagt euch das was?
Nee, nicht das wirklich. Ist so eine 0800er Nummer?
Ja, nee, genau, so wie 0800
oder 0900er.
So wie 0800 und 0900 gibt es auch 0700. Ist schon, keine Ahnung, 20 Jahre her, seitdem ich die habe, gefühlt. vielleicht ist es sind es auch 20, keine Ahnung. Die Idee dahinter ist, man hat so eine persönliche lebenslange Rufnummer und die kann man dann, weiß ich nicht, auf sein Handy weiterleiten, auf seinen Telefonanschluss zu Hause. Hatte die damals RecTP, Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post, mittlerweile Bundesnetzagentur, damals ausgegeben. Man musste so 60 Euro oder irgend sowas bezahlen und dann konnte man sich eine raussuchen. Und ich habe halt so eine und die lag ganz lange jetzt bei 1&1. Und sowohl die Telekom als auch 1&1 haben jetzt in letzter Zeit angekündigt, diese Produkte nicht mehr fortzuführen. Und ja, das ist irgendwie doof alles. Also, ich weiß nicht.
Ja, warum können die das? Ist das nicht Teil hier unserer Grundausstattung im Telekommunikationsmarkt? Können die einfach sagen, dass sie das nicht mehr machen?
Ja, sieht so aus.
Was sagt die Bundesnetzagentur da?
Ja, kann man die ja mal fragen.
Sagen, no, ist uns egal.
Ja, es ist ihnen wahrscheinlich egal. Also, ich meine, du musst sie halt irgendwo geschaltet haben, wo, ist egal, aber es gibt halt nicht mehr viele Anbieter, die das machen. Das sind jetzt, wenn jetzt diese Großen aufhören, tatsächlich irgendwie nur noch zwei, die man auch nicht kennt.
Hat dich das denn eine jährliche Grundgebühr gekostet?
Das, ja, das hat irgendwie, weiß ich nicht, 5 Euro im Monat oder sowas gekostet. Aber ich habe die auch noch, diese Grundgebühr auch noch geschenkt gekriegt von 1&1, deswegen hat es mich monatlich nichts gekostet. Und dann habe ich nur die Weiterleitungsgebühren aufs Handy gezahlt. Beziehungsweise konntest du auch sagen, okay, es sollen diese drei Telefone sollen gleichzeitig klingeln oder erst klingelt das eine 5-mal hintereinander, dann das nächste und so. Ich meine, solche Sachen, die wie die bei Zipgate und Co. mittlerweile auch gehen. Ja. Aber bei Zipgate kann man jetzt so eine Nummer zum Beispiel auch nicht hinterlegen und ich mag meine 0700-Nummer eigentlich. Das Problem ist ein bisschen, dass es relativ teuer ist, für andere Leute da anzurufen. Das ist so ein, ja, so ein bisschen so ein Regulierungsfehler, glaube ich. Da ist es auch eine der letzten Nummern, wo man irgendwie noch so zwischen Hauptzeit und Nebenzeit, dass es unterschiedlich kostet. Ich weiß nicht, die Nummer ist irgendwie stehen geblieben in Anfang der 2000er. Theoretisch kannst du mit solchen Nummern dann ähnlich wie bei 0800 oder nee, nicht bei 0800, bei 0900 kannst du ja auch Geld verdienen, wenn Leute da anrufen. Ja. Könnte man wahrscheinlich bei dieser Nummer auch machen, habe ich nie gemacht. Es ging dann eher wirklich nur darum, es klingelt halt das Telefon zu Hause und wenn ich da nicht rangehe, dann klingelt halt mein Handy. Ja. Und jetzt weiß ich nicht so richtig, was ich tun soll. Also es gibt zwei.
Weinen erstmal.
Ja, na genau. Erstmal weine ich jetzt rum. Wie gesagt, es gäbe zwei Anbieter, wo man sie hinziehen könnte. Das ist irgendwie alles doof. Ich kenne die Anbieter nicht. Sind halt irgendwie kleine Anbieter. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn ich die jetzt gar nicht mehr schalten lasse. Ob die Bundesnetzagentur die dann irgendwann einzieht. Ja, man könnte ja auch sagen.
Die auf den Pornoordner umgeleitet natürlich, ist doch klar.
Das ist auch eine relativ leicht zu merkende Nummer. Die will ich jetzt nicht sagen.
Hat die noch 7 Stellen oder was?
Naja, 8 Stellen hat die. 8 Stellen. Findet man raus, wenn man will, aber ihr müsst da jetzt nicht anrufen. Weil, wie gesagt, ist teuer da anzurufen. Lasst es einfach. Ja, ich weiß nicht genau, was ich damit tun soll. Das ist jetzt irgendwie doof. Vorher war das okay, es lag bei 1&1, es hat irgendwie keine Grundgebühren für mich gekostet. Und
wie oft wirst du da angerufen?
Ja, so einmal in letzter Zeit ganz schön oft, weil Leute irgendwie mit Homeoffice nicht klarkommen und mich dann tatsächlich irgendwie angerufen haben, ich hab VPN, wir müssen jetzt schnell VPN einrichten oder wir müssen jetzt schnell die Webseite updaten oder keine Ahnung. Normal ist es was vielleicht alle 2 Wochen mal.
Okay.
War, ja, also nicht genug, um den Aufwand oder die 5 Euro oder 10 Euro im Monat eigentlich zu rechtfertigen, aber auch zu schade, um die nur wegzugeben.
Nostalgie. Einfach ja, nur teure Nostalgie.
Vielleicht musst du es einfach nicht haben. Also kannst du auch mal überlegen, vielleicht kannst du denen einfach deine Prepaid-Handy-Nummer oder so geben, keine Ahnung was.
Ja, die habe ich nicht. Also wenn, dann würde ich wahrscheinlich eher bei Zipgate irgendwie so eine kostenlose Rufnummer nehmen, aber ja, wie gesagt, eigentlich diese Nummer ist schön leicht zu merken, obwohl leicht merkende Nummern ist heutzutage auch nicht mehr so das Ding.
Nee. Also Leute haben quasi Speicher nicht nur auf ihrer SIM-Karte, um da irgendwie Kontakte abzulegen.
Tja. Ich weiß auch nicht. Ist jedenfalls doof. Ich finde es scheiße, dass ihr das alle kündigt. Scheiß auf die Telekom, scheiß auf 1&1. Das ist kein okayer Move. Schreibt mir 1&1 so eine Mail. Ja, wir wollen das jetzt demnächst kündigen. Stellen Sie sich schon mal drauf ein. Doof. Und was noch doof ist, ist Signal Desktop. Also ist ja so der Messenger, der mit Krypto und hast du nicht gesehen, noch so mit am besten funktioniert und halt auch noch eine App hat. Ich will halt auch einen Messenger haben, der bei mir auf dem Desktop funktioniert und auf dem Handy funktioniert. Und da gibt es dann halt schon nicht mehr so viele. Klar, man kann Telegram nehmen. Das wäre so die einfachste Variante. Das ist aber nicht verschlüsselt. Oder wenn man es verschlüsseln will, dann ist es auch anstrengend.
Also du kannst schon hier Threema auf dem Desktop, ne?
Nee, Threema ist doch dann auch nur, gibt es auch nur im Web. Also im.
Ja, genau. Ach so, reicht dir das nicht?
Ja, na, ich will schon eine dedizierte App. Also von mir aus kann das natürlich auch eine Elektron-App sein, die dediziert nur die eine Sache macht, aber ich will jetzt nicht extra jedes Mal diesen scheiß Browser aufmachen und die Verbindung daherstellen und das nervt irgendwie. Ich will die starten, dann soll die da sein und die soll mit meinem Desktop starten und auch gleich eingeloggt sein und nicht irgendwie, dass ich da erst 5-mal irgendeinen Code von irgendwoher eingeben kann. Wo sind wir denn?
Du musst nur, wenn du die, du kannst dir die Session speichern und du musst nur das Passwort eingeben. Aha. Du musst nicht jedes Mal neu koppeln. Das nicht.
Ja, okay. Schon Passwort eingeben ist ein bisschen anstrengend. Das musst du bei.
Jo, aber ich meine, du hast gerade von verschlüsselt und Sicherheit gesprochen.
Ja.
Passwort eingeben ist zu kompliziert.
Ist so kompliziert.
Aber verschlüsselt, ich will alles verschlüsselt haben.
Alles verschlüsselt, aber nicht so kompliziert. Ja, genau. Das ist immer, nicht so immer der Trade-off. Okay, also was kann man, meinst du, man kann die erspeichern und ich bin einfach zu doof. Also wie gesagt, Threema war halt irgendwie immer, da musst du da irgendwie erst 5 Sachen machen und das war mir irgendwie zu kompliziert.
Du musst es einmal koppeln, aber ich habe das bei mir als Pin-Tab im Firefox und klar, ich muss sozusagen einmal am Tag da das Passwort ein oder ja, nee. Doch, das Passwort eingeben.
Ja, wenn es nicht anders geht, aber also, Hintergrund, Signal Desktop, kam irgendein Update, hat die SQLite-Datenbank zerschossen und startet jetzt nicht mehr, kannst du irgendwie sagen, yo, lösch alles, mach neu, der Button funktioniert nicht, dann habe ich angefangen zu lesen, okay, wie stellt man SQLite-Datenbanken wieder her, da der ja verschlüsselt ist, ist irgendwie auch noch nicht so einfach, hatte ich auch schon wieder keine Lust mehr, und das passiert sowohl auf dem Mac von meiner Frau, dass diese App ständig irgendwie kaputt ist, diese Signal Desktop App, als auch jetzt bei mir auf Linux ist es zum ersten Mal so passiert, dass sie irgendwie komplett weggeraucht ist und das nervt halt. Also wie gesagt, für macOS scheint das Ding komplett Banane zu sein. Zumindest höre ich da öfter Geschimpfe. Und jetzt ist es bei Linux halt auch passiert und das ist doof. Ja, da würde ich mir gern was anderes wünschen oder was, dass sie nicht beim Update kaputt geht. Ja, wo sind wir denn hier? Ich glaube, ich gehe wieder zurück auf Mail. Ich schreibe nur noch Mail und die Leute sollen mir wieder Mails schreiben, weil das mit diesem ganzen Chat-System funktioniert einfach nicht.
Die sollen
sich
auf deine 0700-Nummer anrufen.
Oder so, ja, die sollen mich genau auf meine 0700-Nummer anrufen. Das ist
Mail ist wenigstens offen. Das sind halt alles Silos. Ja. Das ist nerviger an dem Chat-System. Es sind alles Silos.
Ja. Ich benutze auch XMPP. Ihr könnt mir auch XMPP-Nachrichten schreiben. Es hilft aber auch nicht. Da sind zu wenig Leute.
Und die Clients sind alle unterschiedlich und unterschiedliche Apps und das ist auch alles anstrengend. Das macht alles keinen Spaß. Und warum gibt es überhaupt noch Messenger? Die funktionieren alle nicht. Das ist
Sie funktionieren für viele Leute gut genug. Ja. Das ist das klassische Problem.
Deswegen benutze ich aber auch dieses scheiß Telegram so gerne, weil du kannst es überall installieren, ja. Es funktioniert halt überall. Das ist mir jetzt noch nie so abgekackt wie Signal. Es ist nicht so anstrengend wie Threema im Browser und es tut halt einfach. Es ist halt dummerweise von irgendeinem komischen Russen und es ist nicht verschlüsselt. Und das tut halt an anderen Stellen weh. Ansonsten ist das ist schon, kommt dem, was man haben will, schon ziemlich nah. Es haben extrem viele Leute, ist einfach zu bedienen, ist irgendwie nett gemacht, es funktioniert einfach und es tut überall. Das tut auf meinem Selfish, das tut auf meinem Linux-Desktop, das tut auf Android, auf iOS, überall. Ja, das ist doof. Das ist echt doof. Wir müssen noch mal über Messenger reden, Leute.
Naja. Oh ja, lass uns aber vorbereiten.
Lass mal den Flighty einladen, bitte, dafür. Der hat bestimmt was zu sagen dazu.
Ich habe so viele Leute jetzt auf Signal gekriegt und jetzt ist diese scheiß Desktop-App nicht in der Lage, richtig zu funktionieren. Es ist so ein Trauerspiel, weil, nee, tut mir leid, nur auf dem Telefon ist nicht. Ist nicht. Und nein, WhatsApp wird auch nicht. Es muss schon irgendwas sein, was gut funktioniert. Ich bin ja mal auf die Kommentare zur Sendung gespannt, ob jemand irgendwie die Lösung hat oder ob sich auch wieder alle nur im Kreis drehen, wie wir uns das auch immer machen bei diesem Messenger-Thema. Es ist schon schade. Ist echt schade. Gut, ich habe genug rumgeheult. Es ändert leider auch nichts an der Situation.
Dann nochmal von mir ein kurzer nochmal Rumheuler. Die Nextcloud verschickt zu viele Mails über geänderte Termine. Immer noch.
Threema.
Und der Bug-Report, den ich auf GitHub aufgemacht habe, interessiert keinen. Und im Forum interessiert es auch keinen. Es interessiert keinen. Das überrascht mich, dass ich damit dann offensichtlich da ein Problem habe, was nicht viele Leute haben.
Vielleicht haben Leute keine Meetings.
Ja, oder sie benutzen diese Mail-Notifications nicht, das kann ja auch sein.
Ja. Schräg, ich glaube, viele haben einfach gar keinen Mail eingestellt bei ihren Nextcloud-Instanzen.
Was? Ja, aber es ist doch auch.
Doch.
Wenn du Links verschickst und Leute Dokumente abrufen, ist auch cool, wenn du siehst, ach, jetzt hat er es abgerufen.
Na ja. Ich habe tatsächlich, also ich habe das Problem nicht, aber tatsächlich lade ich auch niemanden zu meinen Terminen ein.
Tatsächlich mache ich aber nur Meetings mit mir selber.
Ja, also zumindest ist das auch gar nicht. Das ist in einem gescherten Kalender, wo jemand anders Termine einstellt, dass ich dann eine Mail bekomme, da wurde jetzt ein Termin eingestellt.
Habe ich nicht.
Das ist das Feature, was ich ganz gut gebrauchen konnte.
Ja.
Weil dann merke ich nicht erst zwei Tage vor dem Termin, dass dieser Termin da eingestellt wurde, sondern zu dem Zeitpunkt, wo er kreiert wird.
Vielleicht könnte diese Person dir auch einfach Bescheid sagen. Also ich meine,
anrufen. Nein, reden. Auf der 0700-Nummer.
Ich habe doch gescherte Kalender, damit ich über so langweilige Themen nicht reden muss.
Also schreib mir doch noch. Auf Threema Bescheid sagen, dass du dich versucht hast, auch deine 0700-Nummer anzurufen oder so.
Ich habe Threema gerade mal aufgemacht, ich habe tatsächlich dieses bitte legen Sie da unten ein Passwort fest, nicht gecheckt, das sieht man nicht. Man sieht dieses Passwortfeld nicht. Und mir ist nie aufgefallen, dass man ein Passwort vergeben kann. Erst als du das jetzt gesagt hast.
Ich hab's gesehen.
Ja, da bist du. Also entweder hast du einen anderen Browser und du siehst da unten, dass da Passwort steht und dass da ein Feld ist, ist nicht ersichtlich. Wer auch immer sich diesen Scheiß ausgedacht hat, gehört knast. Also echt.
Nein, nein, so schlimm ist das nicht.
Das ist schlecht.
Nein, nein,
soll ich den Screenshot checken? Das geht nicht, du siehst es nicht. Ich hab das Ding mehrfach verwendet. Wirklich. Mehrfach. Es ist mir nicht aufgefallen, dass man da unten ein Passwort eintragen kann. Und ich benutze.
Man kann unten Passwort eintragen?
Ja, man kann da unten ein Passwort eintragen. Bei Threema Web. Ist mir jetzt erst, nachdem das Markus
da
gesagt
steht,
hat.
Da drüber steht der Satz, falls Sie die Sitzung speichern möchten, ja, legen Sie vor dem Scannen
stimmt
ein Passwort fest.
Soweit habe ich ja gar nicht gelesen, aber auch dieses Feld darunter siehst du nicht.
Das Feld darunter musst du ja sehen, wenn du den Satz gelesen hast. Und der Satz steht da ganz normal, in normaler Schriftgröße. Sollen die das größer machen oder was?
Ja, so, dass ich sehe.
Ist mir egal.
Wie. So ein Ingo-Flash. Wir kreieren ein eigenes HTML-Tag, was nur von deinem Browser interpretiert wird.
Es gibt Leute, die beschäftigen sich so mit Usability. Und wenn ich da drauf gucke und diese Meldung nicht sehe, dann stimmt was mit dieser Usability nicht. Man könnte zum Beispiel dieses Scannen, dieses
Ingo, wir haben
QR-Code.
Hier aber auch gerade eine Usability-Testgruppe von 1. Das ist nicht repräsentativ.
Ja, Ingo, vielleicht bist du einfach
ich bin
nur
zu doof,
das
ja,
Problem.
Klar. Gut.
Also vielleicht sollten sie es auf Marquis umstellen, diesen Text. Dann würdest du es auf jeden Fall sehen.
Nee, du musst, glaube ich, einfach diesen QR-Code kleiner machen und den Text da unten größer. Oder es gibt ja Leute, die sich damit beschäftigen, wo die Leute zuerst hingucken. Und du guckst bei diesem Ding eigentlich nur auf diesen QR-Code und weißt, was du mit dem QR-Code machen sollst. Steht ja sogar drüber, scannen sie ihn. Da liest doch keiner mehr, dass du da drunter noch ein Passwort setzen kannst. Seriously, niemand liest es. Außer Markus.
Außer Markus. Markus war die Usability-Gruppe von 1 davor.
Ja. Eine Zwischenüberschrift, Session speichern, Fragezeichen, so in fetten Lettern wäre hilfreich. Mag sein. Aber so
doch,
weil den
ich habe
QR-Code
es mehrfach,
liest ja, also.
Ja doch, aber du siehst den QR-Code, du weißt, was du mit dem QR-Code machst, du scannst den App, da, zack, bumm. Nächstes Mal machst du es so und scheiße, schon wieder QR-Code scannen, nee, kein Bock, lass mich mit diesem Scheiß-Streamer-Web in Ruhe. So, das war meine Erfahrung mit Threema Web. So, eat this, Threema. Das ist halt scheiße.
Scheißverein.
So, kommt jetzt gleich noch zum Mimimi dazu.
Threema Web. Wollte gerade noch deine Ehre retten und guck gerade im Changelog von dem Threema Web, was auf GitHub liegt. Aber es sieht nicht so aus, dass sie dieses Feature erst in einer der Versionen kürzlich hinzugefügt hätten.
Ich habe dieses Ding echt schon mehrfach verwendet. Es ist mir nicht aufgefallen. Nicht, dass da unten ein Passwort steht.
Das ist nicht Ingo-kompatibel.
Und wirklich, ich weiß ja, wie man Computer verwendet, aber das ist mir nicht aufgefallen.
Denkst du?
Ja, das denke ich vielleicht.
Nein, das hat nichts mit Wissen. Das ist tatsächlich so ein Usability-Ding. An dem Punkt hast du schon recht. Wenn du das Lesen beendest in dem Augenblick, wo du QR-Code musst scannen.
Genau.
Wenn du nicht die ganze Webseite wahrnimmst, ist es ein Wahrnehmungsproblem. Ja. Aber ob das jetzt so der Sprung dahin, ob das jetzt für alle Leute zutrifft.
Na doch, du kennst doch dieses Bild, wo steht, hier, das lesen sie zuerst und das lesen sie als drittes und das lesen sie als viertes und dann lesen alle Personen erst das. Und das ist ja das, was du, wenn du dieses Bild siehst und denkst, scheiße, das hast du gemacht, das hast du auch gemacht. Ja, gut. Also es gibt Leute, die wissen das, wie Leute Webseiten wahrnehmen und wie Leute lesen. Und hier höre ich nach dem QR-Code, hört mein Gehirn auf zu funktionieren. Zack, abgescannt, erledigt.
Abgescannt.
Weiter. Ich habe dieses Scannen Sie den QR-Code wahrscheinlich gelesen, habe dann die Aktion gemacht, die von mir verlangt wird und danach alles andere, was auf dieser Website steht, war nicht interessant. Und tut mir leid.
Das ist aber keine Website.
Ja doch, es ist eine Webseite.
Das ist eine Spalte mit drei Elementen. Da ist der Text vorher, der QR-Code und der Text nachher.
Ja.
Das sind drei Elemente.
Ja, dann
die kann man mit einem Blick wahrnehmen.
Dann schreibt drüber.
Die kann man doch mit...
Nee.
Mr. Threema, bitte schreib's
eben
drüber.
Eben nicht. Oder man kann auch dieses Passwortfeld da unten wahrscheinlich irgendwie so wahrnehmbar machen, dass man es wahrnimmt und nicht irgendwie in einem grauen, weißes, das Passwort sehe ich doch schon gar nicht.
Die Sache ist halt, das ist dann unsicherer, ja, wenn du meinen QR-Code einscannst, ist sicher. Und wenn du das scheiß Passwort eingibst, ist unsicher.
Das Passwortfeld ist in Ordnung.
Nee, ist nicht. Dieses Ding ist nicht in Ordnung.
Standard-Passwortfeld.
Nee. Nicht in Ordnung für den Ingo.
Man könnte da so eine Zwischenüberschrift reinhängen. Das stimmt.
Könnt ihr bitte mal einen Screenshot machen, weil ich habe das noch nie gesehen. Also ich habe
noch nie. Du kannst auf web.threema.ch gehen, dann siehst du das, was der Ingo
Ja, meint. Schon CH-Webseiten, das kann ich nichts mehr.
Das ist. Ja, nee, ist.
Ist sehr drastisch.
Das geht nicht.
Scan ein. Das geht echt nicht. Also ich finde es nicht so schlimm, Ingo.
Hast du das dir angeguckt?
Ja, ich bin auf der Webseite. Der QR-Code ist schon sehr groß, das stimmt. Und wenn man jetzt quasi nur Augen hat, die den oberen Teil von Seiten sehen.
Ja, ich habe eindeutig scheinbar nur Augen, die den oberen Teil sehen. Hier sieht das, hier sieht man ja fast noch, dass da Passwort steht. Bei mir auf dem Bildschirm sieht man es fast gar nicht. Ich habe, nee, es geht
vielleicht
nicht.
Hast du auch zu wenig Kontrast auf dem Bildschirm? Hast,
mag sein.
Vielleicht,
also bei
da,
mir,
dein, vielleicht liegt das auch, diese ganze User-Diskussion daran, dass dein Bildschirm einfach gar nicht ergonomisch ist.
Ah, pst. Ja, auf dem anderen Bildschirm sieht man es besser als auf dem ersten, ja. Aber
tja, ja. Was macht man da jetzt?
Jedenfalls ist es nicht okay. Scheiß
Verein. Das ist nicht okay.
Es ist nicht okay.
Nicht in Ordnung für den Ingo.
Ja, nee.
Aber jetzt hat der Ingo das ja gelernt, jetzt braucht er es ja gar nicht mehr.
Gucken wir mal. Vielleicht benutze ich Threema nochmal, aber ich will eigentlich Signal Desktop.
Nicht.
Ich will eigentlich Signal Desktop und das in anständiger Qualität.
Also das einzige Problem,
Dreck.
Was ich mit Signal Desktop hatte, war eigentlich, dass es, wenn es out of date geht, dass es dann nicht mehr, dass man nicht mehr schreiben kann. Das hatte ich jetzt ein paar Mal. Das ist eher unpraktisch.
Wie gesagt, und jetzt war irgendein Update und nachdem war die SQLite-Datenbank kaputt und dann kommt's hoch mit, yo, willst du den Fehler kopieren und beenden? Oder willst du alles wegschmeißen und neu anfangen? Hätte ich ja jetzt auch kein Problem mehr. Gut, dann scannst du es halt nochmal ein. Aber da passiert nichts. Da kannst du draufklicken und es passiert absolut gar nichts.
Kannst du einfach alle Sachen von diesem Signal weglöschen und dann
könnte ich wahrscheinlich machen. Und dann habe ich erst aber gedacht, ja gut, packt einen den Ehrgeiz ja doch ein bisschen. Gut, versuchen wir mal diese scheiß mal SQL-Datenbank, diese SQLite-Datenbank zu reparieren und dann aber so ewig Text und 30.000 Kommandos und dann hatte ich keine Lust mehr. Und jetzt wollte ich einfach drüber ragen. So.
Okay, hast geschafft.
Habe ich geschafft. Ja.
Hast du geliefert.
Mhm. Yep.
Ja, Nextcloud, Termin, Problem, Scheiße, gibt's immer noch nicht. Okay. Hast du noch weiter zu heulen? Sorry, ich habe dich überraged.
Ja, alles gut.
Aber irgendjemand hat Threema, plötzlich irgendwie hat jemand nochmal Threema gesagt und dann musste ich hier.
Sorry, das mache ich nicht nochmal. Das mache ich nicht nochmal.
Gut, kommen wir zu.
Lass mal darüber reden, was man lesen kann.
Ja, Lesefu.
Habt ihr denn eigene Lesedinge? Ansonsten ist hier. Ja. Ey, Leute, echt.
Wir lesen nicht, wir picken nicht.
Doch, ich habe
einen
Pick.
Ein paar Leute.
Ach so, wir haben gar nichts zu lesen, haben wir gar nichts zu lesen. Das ist natürlich.
Na doch, so. Der MacFu kann mal anfangen, der hat ja gelesen. Der ist der Einzige, der lesen kann.
Ich hab hier teils News, teils Lesefu. Eigentlich gehört der Teil noch gerade zu News. Die Revision 2020 war und es hat für die 256-Byte-Demo hat ein Video gewonnen, was man sich da anschauen kann auf YouTube. Mhm. Oder man kann sich die 250 Byte runterladen und die dann selber in seinem DOS-Emulator starten, glaube ich. Das ist prinzipiell erstmal noch nicht der Lesefu, sondern das, was ich da drunter verlinkt habe, nämlich es gibt von dem Creator, von dem, wie heißt es, der Autor des Videos, 256 Byte großen Videos, also sehr wenig Bytes, wenn man es jetzt mal zusammenfasst, gibt es eine Komplettbeschreibung von allen Effekten, die er quasi in dem Video verwendet hat und wie die funktionieren, also wie die Mathematik auch dahinter funktioniert und wie man quasi mit 16 Byte so ein scrollendes Checkerfeld bekommt oder so. Und das fand ich schon sehr, sehr cool. Oder so ein 3D-Tunnel oder so. Das ist schon sehr, sehr, sehr nice. Und dann quasi mit Assembler-Code, wie genau das funktioniert, wie jeder einzelne Effekt auch funktioniert. Und das ist halt schon krass, weil das sind, also 250 Byte sind halt echt wenig. Ja, genau.
Das
sind
ins-
insgesamt, wie viel Effekte sind es?
256 Byte.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Effekte. 8 Effekte in 256 Byte. Unter anderem 3D-Effekte dabei und solche coolen anderen Sachen und das ist schon echt, echt krass.
Okay, jetzt muss ich mir das Video angucken, meine Güte.
Guck dir das Video einmal kurz an.
Ist da aber dann kein Lesefu? Oder ist, weil die Beschreibung
dabei ist?
Ja doch,
das ist da drunter, die Beschreibung, deswegen habe ich ja gesagt, es passt nicht so ganz.
Ja, ja, okay.
Sorry.
Oh, ist aber laut. Hilfe, 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 Hilfe.
Wow.
Ist der Ton auch in 256 Bytes? Nee. Wahrscheinlich nicht. Ja.
Doch, der Ton gehört dazu. der gehört natürlich mit zu der Demo dazu.
Okay, yo. Ja, man fühlt sich so ein bisschen in die 80er zurückversetzt.
Mhm.
Ja, schön. Schön, schön, schön.
Schön, um mal zu trippen.
Ja, das lasse ich jetzt im Hintergrund laufen, bis ich eingeschlafen bin. Okay, haben wir was, hast du noch?
Ich hatte hier noch was. Oder was ist hier? Achso, genau. Types of 3D Printing Technology. 2020er Guides. 2020er Guide von All3DP. Ich weiß nicht, ob wir den schon mal gepickt haben. Der einmal zusammenfasst, was es aktuell für 3D Printing Technologies gibt. Da halt natürlich auch die ganz die Sachen, die gerade heiß sind, nämlich so Stereolithografie, also quasi mit Epoxidharz da quasi kleine Figuren zu machen und so, und gibt ein bisschen den Überblick, was diese ganzen Technologien sind und wie die funktionieren. Sehr cool eigentlich. Ich habe das gerade gefunden, weil auf Hacker News, nicht Hacker News, sondern Hackaday, gab es dann einen Artikel, den kann ich auch kurz verlinken, zu SLA, also zu Stereolithografie und warum, was quasi cool dran ist und was daran nicht so richtig cool ist. Mach das mal kurz. Ich gucke, ob ich das jetzt wieder finde. Wahrscheinlich finde ich es jetzt nicht gerade wieder, aber so ist es halt manchmal. Genau. Also 3D-Drucktechnologie finde ich prinzipiell eine coole Sache, aber das Problem ist halt einfach die Wartung von diesen ganzen Themen. Ja. Also von 3D-Druck ist einfach so, also sehe ich quasi nicht im Verhältnis zu dem, was es mir bringen würde. Deswegen habe ich auch keinen, sondern nur im Hackerspace ist einer. Und ich weiß, dass das prinzipiell funktioniert. Genau. Das war quasi jetzt. Tschuh. Genau, da ist es. 3D Printering, will a resin printer retire your filament-based one? Heißt der Artikel.
Dann kommen wir zu den Picks.
Mhm.
Free Images.
Da haben wir als erstes die eine Bilderbibliothek, die diesmal das British Museum zur Verfügung stellt. Wir hatten in der Vergangenheit schon öfter mal so Bilderbibliotheken, die online gestellt wurden, und als ich hier drüber gestolpert bin, habe ich mir gedacht, das ist eine konsequente Fortsetzung dieser Links. Die Briten stellen 1,9 Millionen Bilder unter Creative Commons 4.0 Lizenz zur Verfügung.
Sehr schön.
Und man muss sich nicht mehr registrieren, um sie anzuschauen und zu nutzen. Und das ist doch eine ziemlich beeindruckende Bibliothek, die sie da rausgehauen haben.
Wunderbar. Das sind schon echt viele, viele Bilder. Jetzt kann man sich immer nicht so richtig vorstellen. Das ist aber schon echt eine verdammte Riesen.
Ja, es sind vor allem kuratierte Bilder. Also es ist halt nicht irgendwie so Shit, was Leute
auf Facebook
ihr Frühstück fotografiert haben oder so, sondern das sind halt die sind irgendwie historisch wertvoll, ansonsten würde das British Museum sie nicht archiviert haben.
Mhm. Tja, coole Sache auf jeden Fall. Es steht wohl unter Non-Commercial, was ein bisschen blöd ist, wenn man damit was machen will, aber wenn man damit.
Ja, hey, wenn du es Commercial machst, dann kannst du es auch lizenzieren. Ich meine.
Also, ich glaube, du kannst da immer noch anfragen. Beim Museum, wenn du quasi ein Buch hast oder ein Buch schreiben willst und sagst, ich hätte gerne diese paar Bilder, dann kann man da bestimmt auch anfragen, kriegst du deine Spezialo-Lizenz. Das ist ja immer so. Ja, coole Sache. Sehr, sehr cool. So, was habe ich? Warte, ich zähle das mal in die nächste Woche. Genau, ich habe nur einen Pick. Und zwar ein Online-Spiel im Browser. Und zwar, ihr kennt ja bestimmt PUBG, wie heißt das? Player Unknown Battleground. Das ist ja schon ein bisschen älter. Und das quasi im Browser und in 2D. Und das war auf jeden Fall ganz witzig, wo ich es immer ausprobiert habe. Man kann, oh Gott, nicht, ja, genau. Man hat quasi so eine 2D-Figur von oben, mit dem Blick von oben, und kann sich da mit Freunden zusammenschließen, um dann irgendwie versuchen, andere Leute abzuschießen und welches Zeug zu sammeln und Waffen und so. Sah sehr witzig aus auf jeden Fall. Ich habe es noch nicht geschafft mit allen Leuten, also quasi mit einer Gruppe zusammen zu spielen, aber es funktioniert wohl ganz gut.
Ja. Sehr schön. sind wir durch.
Den Rest mache ich dann hier nach oben.
Jo. Gut, ich versuche nächstes Mal nicht ganz so viel zu ragen.
Gucken wir mal. Nee, ist alles gut.
Ist so gut.
Die Leute hören uns wegen dir.
Genau.
Ja, genau. Ich hatte zwar keine Picks, aber viel Frust sozusagen. Ich habe auch eine Sache, die tatsächlich heute gut funktioniert hat. Ich habe irgend so ein ganz altes WordPress in Überlichtgeschwindigkeit auf die neue Version gebracht hat. Das hatte mich heute tatsächlich positiv überrascht, dass irgendwie, keine Ahnung, es war ein WordPress 3 irgendwas mit einem Klick und nur der Sicherheit vorher alle Plugins zu deaktivieren, ohne Probleme auf eine neue Version gebracht. Das war so mein positiver Abschluss sozusagen für die Sendung heute. WordPress ist doch an vielen Stellen echt cool. Also das mit dem Updaten kriegen
ausgereift sie, auch langsam.
Kriegen sie einfach hin. Also von so einer alten Version auf eine ganz neue mit einem Klick und ein bisschen beten. Hat geklappt. Ja.
Aber bei dem Nextcloud hat das eigentlich ganz gut bei mir auch funktioniert.
Nextcloud, ja. Ich bin jetzt auch auf die 18.04 oder sowas mittlerweile. Bin ich auch hochgegangen. Nach allen Widrigkeiten funktioniert das auch sehr gut. Kann man auch empfehlen. Ja. Gut. Dann, ich glaube, zu auf tot.
Jo.
Jo.
Und wir hören uns dann in ein, zwei Wochen wieder. Mal gucken, ob
wenn's gut läuft, ja.
Ob wir den Takt wieder erhöhen ein bisschen. Wir hatten ja jetzt nochmal eine Woche Pause. Aber ihr merkt, es passiert nicht so viel. Man hätte jetzt natürlich auch noch über das neue iPhone SE 2 oder so reden können.
Aber dafür müsste irgendjemanden das interessieren.
Ja, also
gerade bei dem iPhone bin ich mir nicht sicher, ob es unsere Hörer interessiert.
Ja, unsere Hörer interessiert es nicht. Also mich interessiert es halb, weil ich überlege, für meine Frau das zu kaufen. Mal gucken. Aber sonst
Machen wir doch hier ein bisschen Aftershow. Ist bei uns so passiert und ist, kann man machen, ist völlig.
Hast du geklickt schon? Oder kam es schon? Oder
kam schon, ist da, gestern.
Ah ja. Ja, das.
Genau, und ist ein cooles Upgrade zum 8er. Also. Und das, die Nettigkeit dabei ist, wenn man einen 8er gehabt hätte vorher, man kann die Hüllen wiederverwenden, man kann die Displayfolien wiederverwenden. Sie haben das 8er Gehäuse genommen und neue und moderne Technik reingepackt, also mit dem schnelleren Prozessor und mit der Kamera und so. Und fix fühlt es sich wirklich an. Das ist.
Ja. Genau. Wenn man schon Apple-Produkte kauft, dann wenigstens das Billigste sozusagen. wir hatten vorher so ein Gebrauchtes gekauft und das, nachdem das Display irgendwie kaputt war, steht jetzt nochmal ein neues an. Und das wäre tatsächlich so im Preis-Range, den man gerade noch so verschmerzen kann, wenn man Apple-Produkte dann doch einsetzen.
Ja, dann kann man ja noch das Rote kaufen, dann wird noch ein nicht näher definierter Betrag gespendet für eigentlich gegen AIDS, aber sie haben ja auf die Website geschrieben, dass sie auch Corona, was gegen Covid tun wollen.
Ja. Na, gucken wir mal. So, dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Bleibt gesund, vor allem. Ja, Covid-19, Corona hatten wir die Sendung öfter, wird auch nicht so schnell weggehen. Haltet euch an die ganzen Regeln, damit es keine zweite Welle gibt. Ne? Das müssen wir schon irgendwie verhindern. Das war jetzt so das Abschlusswort zum Sonntag. Tut mir leid, musste noch sein. Wir hören uns demnächst wieder. Ciao.
Bis dann. Ciao.